Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Wie geht das Zitat weiter?
Ja, Frage, was du für dein Land tun kannst.
Sehr gut, Lee, sehr gut.
Wie, das klingt jetzt schon wieder politisch.
Es wird ja auch politisch, weil wir sind ja im Geheimdienst Ihrer Majestät unterwegs. Also es geht nach Great Britain.
Can't you just say hello like a normal person?
Hello like a normal person. Hello.
Kann er nicht.
So sagt schon mal keine normal person kein Hello. Drück nochmal.
Can't you just say hello like a normal person?
Hello, wer sagt das?
Es ist aus einem Bond-Film, also du müsstest das kennen, das Zitat.
Ja, natürlich kenne ich das Zitat. Aber es war ein sehr akzentreiches Hello, insofern keine normal person. Und wenn er einen Akzent hat, ist er ein Ausländer. Und wenn er ein Ausländer ist, ist er sowieso keine normal person. Aber sind wir nicht alle Ausländer, boy, fast, Alter, überall?
Oh mein Gott. Es ist wirklich, also entweder ist es ein Riesenbeleg dafür, dass uns kein Schwanz hört, dass wir noch nicht gecancelt wurden. Oder
Nee, unser erstes Bond-Special hat schon so gut funktioniert.
Jetzt legst du es drauf an, ja.
Nee, na, ist eine Plattform hier, ist halt Publikum da heute.
Ja, aber dann kommst du ja mit fragwürdigen Aussagen, Alter.
Hä? Ich zitiere JFK, Entschuldigung, also fragwürdige Aussagen.
Der hat gesagt, dass Menschen aus dem Ausland keine normalen Menschen sind, ja?
Das gehört zugegebenermaßen nicht zu einem Zitat.
Das hast du jetzt mal gefreestylt, okay. Schön. Mann, Alter, aber ja, wir sitzen diesbezüglich im Glashaus.
Ja, wir sind doch fast alle Ausländer, fast überall.
Ja, eben.
Weißt du?
Ja,
wieder legitimiert.
Wir beide hier, ja.
Wir beide sowieso, ja, genau. Und unsere beiden Herkunftsländer waren auch schon Schauplätze von Bond-Filmen.
Ja, meinst du wieso?
Deine heute sogar.
Immer wieder, ey.
Ja, immer wieder, ja gut, meins vereinzelt.
Ja.
Auf dem Balkan will doch keiner.
Nee, eben.
Ich glaub, will doch keiner hin.
Im Ranking, was so Länder, die in Bond-Filmen erscheinen, ist die Schweiz definitiv weiter oben.
Ist natürlich viel glamouröser, die Schweiz. Ja, ja. Lee und seine Leute sind da viel glamouröser als hier. Ja. Als so ein Bauernvolk da aus Serbien.
Ja, vor allem, weil es ja wirklich auch des Öfteren mal auf Skiern stattfindet, das Ganze.
Wir haben auch Skigebiete, Freundchen.
Ja, okay, cool.
Guck mal, wie abfällig, Alter. Abbiete.
Ah ja, also Abbiete. Mal ganz ehrlich, wer geht denn zum Skifahren nach fucking Serbien, Alter? Da macht man auch andere Dinge.
Na sag mal, Alter, was ist denn das für ein Abwatsch von einer ganzen
noch
Nation, Alter?
Nie jemanden
das ist
gehört,
Rassismus,
Alter.
Vom Feinsten.
Ja, genau, das ist jetzt der rassistische Teil, nachdem alles, was du vorher gesagt hast, überhaupt nicht stattgefunden
das
hat.
Das ist der
Alter,
rassistische Teil, ja.
So ein Käse. Kennst du, ja gut, du bist jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, wobei du fährst ja selber keinen Ski.
Was?
Oder?
Digga, während dieses Podcasts war ich zweimal Skifahren.
Im Ernst?
Was ist da los mit dir?
Okay, schon wieder völlig verdrängt. Und dann auch in Serbien oder wo bist du hin?
Nee.
Schon nach Polen?
Auch nicht, Tschechien.
Okay, es wird ja immer wilder.
Aber ich war auch schon in den Dolomiten und ich war auch schon in den...
In den Alpen vielleicht
auch
mal?
In den Alpen, ja, war ich auch schon. Also okay. Insofern, ich habe mehrere Skigebiete besucht.
Ja, weil also so viel, was jetzt die Größe oder die Bekanntheit von Skigebieten angeht, ist Serbien wahrscheinlich nicht jetzt so wahnsinnig weit oben.
Es muss ja auch nicht immer das Größte sein, wie du an mir siehst.
Ja, aber ich glaube, in großen Skigebieten kann man schon ein bisschen mehr Spaß haben. Und auch einfach mehr
lieber
machen
auch,
halt.
Ja, lieber auch Après-Ski und hier
alles,
ein bisschen Wellness
natürlich.
Und so. Ja, ja, hier, wart hier einfach am Berg.
Nee, ich brauche in erster Linie schöne Pisten und viele davon.
Ja, du bist zu verwöhnt, du bist halt so ein Snob.
Genau, das ist es.
Der Snobly. Mhm. Aber ich war nicht nur Skifahren mehrere Male, sondern weißt du, wo ich noch war?
Pokern.
In meiner, ja auch, aber ich mag auch Brettspiele und in meiner Straße ist ein berühmtes, mittlerweile wirklich sehr beliebtes Brettspielcafé, genau in meiner Straße. Und ich war in den letzten 8 Jahren, da haben die aufgemacht, glaube ich, war ich nicht einmal da. Und gestern war ich zum ersten Mal in diesem Laden und hab da Brettspiele gespielt und das war schon eine Erfahrung für sich, Alter, weil das war übervoll, das war richtig voll, jeder Tisch war belegt. Ich war halt mit einer Freundin verabredet und die kam so an, 3 Minuten später, ich meine, ja, sieht gut voll aus, wir fragen mal. Da haben die uns gesagt, also wir haben im Keller noch einen Raum mit einem großen Tisch.
Okay.
Aber da spielt halt so eine Truppe Werwolf. Kennst du Werwolf?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Wie abfällig, ey, schon wieder. Werwolf ist so ein Rollenspiel, wo du halt so, keine Ahnung, du hast halt so einen Ansager, der halt irgendwie dich so durchs Programm führt und einer muss halt rausfinden, wer der Werwolf ist Und der Werwolf muss halt überleben bis zum nächsten Morgen und die anderen müssen ihn entlarven irgendwie bis dahin. Mhm. Und dann hast du so Zweiertruppen, die sich dann zusammenfinden und dann irgendwo in der Ecke tuscheln und sagen so, nee, wir machen das jetzt so und so und bla und hin und her und wir versuchen jetzt auf dem Marktplatz und so weiter ihn zu entlarven. Und ihr meint, wenn euch das nicht stört, so das Rumgelaber und das Rumgerenner von den Leuten, dann könnt ihr unten an den Tisch spielen, weil die brauchen eigentlich nur eine Ecke irgendwie für den Spielführer. Der Rest von diesem Riesentisch, den könnt ihr theoretisch nutzen. Haben wir unten gefragt, so diese, nee, uns stört es nicht, wenn euch das nicht stört, so, dann meinte ich so, nee, wird schon gut gehen. Und dann sind die da rumgewuselt, Alter, während wir da unsere Brettspiele gemacht haben und haben da dieses coole Werwolf gespielt. Da dachte ich so, okay, das sind mal High-Class-Nerds, Alter. Aber ich habe dann natürlich, in dem Moment habe ich natürlich für die gelästert und dachte so, Alter, was für Nerds. Aber ich glaube, wenn ich das spielen würde, würde mir das wahrscheinlich riesen Spaß machen. Ich glaube, ich wäre so ein Typ.
Ja, vor allem, wenn du da mit deinem aktuellen Lieblingsspiel ankommst, bist du wahrscheinlich nicht weniger Nerd.
Bin ich nicht weniger Nerd. Und das Krasse ist, in diesem Brettspielcafé, jedes Spiel, was ich jemals in meinem ganzen Leben gespielt habe, ob jetzt in meiner Kindheit oder jetzt irgendwie in den letzten 20 Jahren, die haben jedes davon gehabt. Die haben wirklich, also die Auswahl ist überkrass.
Die müssen ja dann allein einen Raum haben, wo sie die ganzen Spiele buchen können.
Ja klar, das ist oben wie ein Café und dann hast du die kompletten Wände lang, hast du Regale, wo die, wie so Bücher sind die Spiele drin.
Ach, okay.
Und ich bin das durchgegangen und dachte so, Alter, die haben wirklich jedes einzelne Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe.
Krass.
Die haben so ein Regal mit klassischen Spielen, die haben so ein Regal mit Kinderspielen, die haben ein Spiel so mit so kleinen Reisespielen, so, wo du so Uno hast und dieses Double und so. Und dann werden die Spiele so von links nach rechts halt immer komplexer. Und rechts hast du auch so Terraforming Mars mit sämtlichen Erweiterungen, was wir immer zocken und so, aber auch alle anderen von diesen Spielen in dieser Art und so. Und alles Spiel und dann so halt die ganzen Klassiker, so Scotland Yard und Co. Also wirklich alles. So, wo ich dachte, Alter, das ist unfassbar.
Okay, krass. Aber was ist da das Konzept? Also du musst schon mit der Anzahl an Leuten, mit denen du spielen willst, da hinkommen oder kannst du auch einfach alleine dahin und sagen, ich möchte mich halt zu irgendwelchen anderen Leuten dazu gesellen?
Das ist wahrscheinlich eher die unübliche Variante. Die normale Variante ist, du mietest einen Tisch, gehst da mit Kumpels hin oder mit einer Freundin, zahlst halt pro Stunde 2,50.
Ach, pro Stunde
und die sind,
geht das?
Und die sind da richtig liberal. Also die meinten so, du kannst zum Beispiel dein eigenes Essen und Trinken mitbringen.
Ach so.
Also wir haben hier Essen und Trinken und so, du sagst uns halt, was du am Ende hattest, dann zahlst du das halt und nimmst den einfach aus dem Kühlschrank raus. Aber du kannst dir zum Beispiel auch Essen hinbestellen. Du kannst jetzt eine Pizza hinbestellen oder so, wenn du willst.
Was?
Also, ja, es ist so.
Alter, und das Konzept geht auf?
Die leben halt von den 2,50, die sagen halt, das ist die primäre Einnahme, insofern alles, was du darüber machst. Und wenn du 5 Stunden da bist, dann ist es umsonst. Das heißt, wenn du 7 Stunden rumhängst, halt so für die letzten 2 Stunden gar nichts.
Ja gut, das ist für die Terraforming-Leute wahrscheinlich ganz praktisch.
Ja, aber du musst natürlich rechtzeitig da sein. Ich habe mir auch gedacht, dass eigentlich ganz geil ist im Café, weil kannst du heiße Schokolade bestellen und eine Waffel und so und hast halt einen riesen Tisch. Aber das Problem ist, wenn du da natürlich um 12 nicht, wenn es um 12 nicht um ist, was bei uns selten der Fall ist, dann, also die schmeißen dich nicht raus, aber ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn alle weg sind und du dann noch dein Terraforming eine Stunde spielst.
Ja, eben.
Aber,
zumal sie dann ja schon nichts mehr verdienen. Deswegen, also hey, das Businesskonzept, es wundert mich, dass die überleben.
Ja.
Also du sagst ja, es ist voll, aber...
Ja, es ist echt voll. Vor allen Dingen war da an dem Tisch, saßen auf einmal so, saß auf einmal so eine Pokertruppe, Alter, die ich vom Potsdamer Platz kenne, weißt du, die immer so ins Casino gehen und die richtig an den großen Tischen zocken, Alter. Also die, so die richtig, die sich so mit 2000 hinsetzen, weißt du, und dann Cashgame spielen, so die, also die höheren Limits. Und dann sitzen die da auf einmal in diesem Brettspielcafé in meiner Straße, Alter. Ich so, Alter, was macht ihr denn hier jetzt? Weil kein Cashgame, die sagen, ja, macht mehr Spaß. Ich so, okay, fand ich schon auch witzig, die da zu treffen und so. Ja, und dann saßen wir da zwischen diesen Rollenspielern, die da Werwolf gespielt haben. Und da dachte ich so, okay, es wird Zeit, über den maskulinsten Filmstar der Filmgeschichte zu reden, nachdem ich das hier, nachdem ich den Abend hatte.
Ist das so, ja?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja.
Ja, kannst natürlich Indiana Jones und Co. noch mit reinzählen. Oder Han Solo, alles der gleiche Schauspieler. Aber James Bond ist natürlich ganz weit vorne.
Mhm.
Und wir haben ja schon mal über James Bond geredet und jetzt... jetzt die zweite Halbzeit.
Oh ja.
Aus den restlichen Filmen, die noch übrig sind. Und damit beenden wir den Monat März.
Ja.
Nicht wahr?
Das zweite Bond-Special. Und ganze 5 Filme haben wir heute auf der Uhr.
Ganze 5 Filme mussten wir gucken. Ja, das ist das Gleiche wie beim ersten Mal. Wir müssen halt, in der letzten Woche mussten wir halt Filme gucken für die letzte Aufnahme oder für die Sonntagsaufnahme, für die Support-Episode. Ich habe halt eine schicke Bond-Box, da sind Specials drauf. Die gehen circa 2 Stunden. Da sind Making-ofs drauf, die gehen halt 1 Stunde. Da sind halt viele kleine Making-ofs, die gehen halt jeweils immer 10 Minuten. Ich hätte mir gerne alles angeguckt innerhalb von einer Woche, aber die Filme waren dann schon Herausforderungen genug. Also ich konnte mir leider nicht alles an Specials und an Zusatzmaterial angucken, was ich gerne geguckt hätte. Bei einem einzelnen Film wäre das kein Problem gewesen, aber bei 5 Filmen in so geballter Ladung haut das zeitlich einfach nicht hin, weil, wie gesagt, wir mussten ja auch die anderen Filme die Woche davor gucken und deswegen gab es auch keinen Vorlauf in der Hinsicht. Und für die Filme hat es jetzt hingehauen, aber Zusatzmaterial werde ich wieder vielleicht was so die Sonderinformationen sind. Zusätzlich zu den Filmen werde ich den Film wahrscheinlich wieder nicht ganz gerecht.
Ja, klar, ne? Kann man immer mehr machen.
Du hast recherchiert?
Ich habe schon versucht, so gut es ging, zu recherchieren, ja. Beim einen mehr, beim anderen weniger, aber ein bisschen was habe ich mir schon angeguckt und durchgelesen, ja.
Okay. Spannend.
Aber hey, ich habe halt auch hier wieder den Fehler gemacht, dabei hatten wir das letzte Mal noch davon. Nach dem dritten Film dachte ich so, fuck, ich hätte einfach direkt nach jedem Film in die Recherche gehen sollen und rausschreiben und so. Weil es verwischt halt wieder.
Ja, ne? Ja, ist bei mir auch so.
Den Action-Set-Pieces und was war hier, was war da. Und
ja, ich dachte in dem Moment noch so, ach, guck mal, hier hast du ein Bond-Girl, die praktisch nicht auf Bonds Charme reinfällt so. Mhm. Die dann auch relativ schnell stirbt. Also es wäre vielleicht dazu gekommen, weiß man nicht. Ja. Und da habe ich überlegt, Alter, in welchem Film waren das? So, nachdem ich dann angefangen, nachdem die 5 Filme durch waren, ich habe angefangen, meine Notizen zu machen, dachte ich so, okay, das wolltest du erwähnen, aber welcher Bond war das? Und dann muss ich das erstmal rekapitulieren und so und das kriegst du alles nicht zusammen. So, weil wenn du 5 Filme hintereinander guckst, ist einfach, da verwischt zu viel.
Ja.
Ja, gut. Aber kriegen wir schon irgendwie hin, haben wir beim ersten Mal auch gewuppt.
Ja. Sollen wir es wieder chronologisch angehen?
Ja, lass uns das wieder chronologisch machen nach Film. Dann wäre das wahrscheinlich der dritte Bond-Film insgesamt in der Bond-Geschichte, mit dem wir loslegen. Und das ist Goldfinger aus dem Jahr 1964.
Ja.
Und wir haben natürlich hier auch wieder lustige Leute aus der Supporterschaft, die diese Filme beitragen. Und in dem Fall war das Kitty, die die Goldfinger reingeschmissen hat. Und das ist hier unsere einzige weibliche Supporterin in diesem maskulin getränkten Bond-Specials. Insofern, schöne Grüße an Kitty. Dann reden wir jetzt über Goldfinger.
Und Goldfinger, ja. Nicht nur der älteste jetzt hier in der Runde, sondern auch der kürzeste. Mhm. Mit 1:50. Und wir raten erstmal Punkte.
Richtig.
Ich gehe davon aus, dass ich wieder anfange.
Champ ist hier.
Ja. Und ja, so ein paar Erfahrungswerte habe ich ja, was dich und Bond-Filme angeht. Trotzdem ist das heute wieder gar nicht einfach, finde ich.
Ein wilder Mix aus Bond-Filmen auf jeden Fall. Jetzt so
ja, vor allem auch, was die Qualität angeht. Ne? Ja.
Ja, das auch.
Ich habe mir für dich 8 Punkte notiert.
Okay.
Du bist ja großer Fan von Connery und Co.
Jetzt bin ich ja ein bisschen gebrieft. Und weißt ja, dass der ist ein bisschen zu macho-mäßig, der Connery mittlerweile, und die Filme sind ein bisschen zu albern.
So.
Das war ja so das Fazit von From Russia with Love. Und deswegen hast du ja da irgendwie so eine eher verhaltene Punktevergabe rausgehauen, erinnere ich mich. Deswegen werde ich mal hier vorsichtig tippen und sag eine 7. Oder du warst ja unter der 7, glaube ich, beim letzten, aber.
Weit unter der 7 beim letzten Mal.
Vielleicht ist es ja noch die 7.
Bleibst optimistisch, ja?
Ja, du weißt, wie das ist. Das ist ja ähnlich wie bei Ritter der Dämonen, weil das ist schwierig, von seiner eigenen Punktevergabe dann irgendwie komplett abzuweichen und dem anderen irgendwie anders einzuschätzen.
Mhm.
Und dann wunderst du dich, dass der andere dich irgendwie total niedrig schätzt und dann bist du selber komplett verunsichert. Insofern, ich muss hier ein bisschen abstrahieren wieder, was meine eigene Meinung angeht, weil, ja gut, kommen wir später zu.
Ja.
Also ich kann es kurz machen. Wir haben in diesem Special heute, du hast doch dieses Bondesk-Sample.
Ja.
Hast du das parat?
Nein.
Hast du nicht parat. Schade drum. Weil wir haben heute wahrscheinlich in der Bond-Geschichte den meist bondesken Film, den ich kenne. Und wir haben aber auch den least bondesken Film, den ich kenne, in diesem heutigen Line-Up. Insofern bin ich gespannt, ob du darauf kommst, welcher ist. Also der hier ist auf jeden Fall recht bondesk, drücken wir es mal so aus.
Oh ja.
Und fassen wir mal die Story von Goldfinger zusammen.
Hier, ich hab's.
So all very James Bond-esk.
Siehst du? Da ist er, ja. Und das ist, also ich habe heute beide Extreme auf jeden Fall in der Bond-Timeline, in meinen Augen.
Ja, ist auf jeden Fall wieder eine spannende Mischung.
Auf jeden Fall. Also, ich würde es jetzt relativ kurz halten. James Bond wird auf einen Millionär mit einer Vorliebe für Gold angesetzt. Sein Name ist Ulrich Goldfinger. Und Der trommelt die reichsten Kriminellen Amerikas zusammen, die ihm nämlich eine Mission finanzieren sollen. Im späteren Verlauf kommt das alles raus, es dauert eine Weile, bis es dahin kommt. Aber die wollen Fort Knox ausrauben. Das ist eine militärisch stark bewachte und so ziemlich die größte Goldreserve der Welt. Und da wollen die halt einbrechen. In erster Instanz natürlich und Vermutung vom Geheimdienst bzw. von Bond, dass er die Goldreserven da klauen will. Aber der hat einen ganz anderen wahnwitzigen Plan. Der will erstmal mit der Fliegerstaffel will er halt die Soldaten und Sicherheitsleute betäuben, aber der will das Geld nicht stehlen, sondern der will halt den Marktpreis bzw. den Wert halt des Goldes manipulieren, dadurch, dass er da etwas tut. Mhm. Und das ist so dieser Plan von Goldfinger und der kreuzt Bonds Wege schon relativ früh, indem er mit so einem Typen am Pool von so einem Hotel immer zockt und sich dann über so ein Walkie-Talkie dann und so einen Knopf im Ohr gibt er sich dann immer irgendwie, lässt er sich die Karten durchgeben von seiner Assistentin, die vom Balkon halt irgendwie in die Karten linst. Mhm. Und das bekommt Bond schon mit und bricht dann ein in das Hotelzimmer und connectet sich dann mit ihm und macht ihm dann Strich durch die Rechnung und dadurch verliert er schon eine Menge Geld. Also das ist schon ganz witzig, ja. Und das ist die Rolle von Gerd Fröbel, der diesen Goldfinger spielt. Und Bond ist in diesem Fall wieder, oder beziehungsweise wie damals, Sean Connery gewesen. Mhm. Und also ich mach's kurz. Das ist für mich der meist bondeskeste Film in der Bond-Geschichte.
Insgesamt, ja?
Ja, auf jeden Fall. Weil alle Dinge, die irgendwie, die ein Bond-Universum ausmacht oder die ein Bond-Universum vereint und den die Fans lieben, bringt dieser Film meiner Meinung nach mit sich, weil ich liebe Gerd Fröbe als Bond-Bösewicht, als Antagonist, weil der ist sichtlich genervt von ihm, ist immer gestresst irgendwie, weißt du, und ist dann so völlig triumphierend und du siehst richtig, wie er vor sich hingrinst, wenn er der Meinung ist, er hat gerade die Überhand und so. Dann hast du mit Oddjob diesen Sidekick von ihm, das ist ein Asiate, der ziemlich schwer umzuhauen ist und so und der eigentlich so gut wie gar keinen Schmerz empfindet, wenn er irgendwie was gegen die Brust kriegt oder so. Ja. Und dann auch noch so einen tödlichen Hut mit sich bringt, den er irgendwie vor so eine Statue kurz anköpft. Auch eine legendäre Szene.
Ja, Harold Sakata übrigens.
Harold Sakata, richtig. Du hast
der ja Oddjob auch noch in anderen Filmen gespielt hat, das finde ich witzig, ne?
Ja, stimmt,
der diesen The Wrestler gedreht.
Außer vom Bond-Universum.
Wo er dann auch eine Figur namens Oddjob war, ja.
Ja, der hat schon irgendwie so ein bisschen Filmgeschichte geschrieben damit.
Total. Kommt ja auch aus dem Wrestling, also deswegen so die Statur und dass der so schwer umzuwerfen ist, das kommt auch nicht von ungefähr.
Passt ganz gut, ja. Und dann hast du natürlich so die üblichen Bond-Girls, aber in dem Fall tatsächlich ein sehr legendäres, nämlich Honor Blackman als Pussy Galore.
Ich weiß gar nicht, was ich geiler finde, ihren echten Namen oder ihren Rollennamen.
Oder der Rollenname, beide natürlich, krass, ja. Und was ein bisschen anders war als andere Bond-Girls, sie konnte schon seinem Charme so ein bisschen widerstehen, weil die hat am Anfang gesagt, so ja, versuchen Sie es gar nicht erst und so und bei mir prallt das ab und lass das mal sein mit diesem Süßholzgeraspel und so. Und wenn, dann hat sie ja so ein bisschen eigene Motive. Und später natürlich irgendwann schmilzt sie dahin, aber letztendlich, also sie schmilzt nicht dahin, aber sie lässt sich dann irgendwie auch mal natürlich auf Bond ein. Aber sie ist schon eine, die sich da eher so ein bisschen... Die erstmal sagt so, Freundchen, mit mir nicht so wie mit den anderen.
Ja,
wie mit den anderen
auch.
Mäuschen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Chronologie, weil, welcher war nach? Warte, wir hatten Dr. No, dann Liebesgrüße aus Moskau, ne? Chronologisch gesehen.
Genau.
Und dann Goldfinger. Also,
richtig.
Das ist schon der dritte. Das heißt, das war ja dann auch der erste, wo du eben jetzt endlich auch mal eine Frau hattest, die halt nicht sofort nahezu in Ohnmacht fällt.
Das war das erste Mal.
Bond über den Weg läuft, ne? Insofern ist es schon eine sehr interessante Figur.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Zumal die ja auch als äußerst fähig und kompetent erzählt wird und.
Ja, und im Nahkampf auch so gut und sowas. Das gab es, glaube ich, auch bisher nicht, dass du halt so ein Bond-Girl hattest, die halt auch mal durchgreifen kann. Also insofern in der Filmgeschichte definitiv schon eins der prominentesten Bond-Girls.
Ja, ich finde sowieso, also der Film ist nicht ohne Grund, was so das, diesen ikonischen Status angeht, relativ weit oben, was bei dem Bond-Film, weil der halt eben vieles hat, was mörderikonisch ist. Also eben so eine Pussy Galore, da ist halt natürlich schon der Rollenname, aber eben auch die Tatsache, dass sie so ist, wie sie hier erzählt wird. Mhm. Gerd Fröbe als Bösewicht sowieso, aber es ist wahrscheinlich auch der beste Bond-Song. Also, oder zumindest halt mit oben, weil Shirley Bassey, die hier Goldfinger singt, Alter, das ist so ein Killer-Track immer noch.
Shirley Bassey mit Goldfinger ist mega. Ja. Und wir können die Liste noch weiter fortführen. Es ist das erste Mal, dass der Aston Martin eingeführt wird.
Stimmt,
im Bond-Universum, ja. Was ja nicht mehr wegzudenken ist.
Mhm.
Und es ist auch legendär, wie die erste Leiche letztendlich staffiert wird, weil die ist komplett in Gold eingefärbt und liegt halt auf dem Bett. Und alleine diese Szene hat Filmgeschichte geschrieben und ist in die Ewigkeit gegangen. Und alleine schon diese Vorliebe für... Und er macht ja keinen Hehl draus, du weißt ja sofort, wer das war, so weißt du. Also so dieses goldgetränkte Mädchen, so von wegen, dass er da ein Zeichen setzen wollte. Und selbst sein Revolver ist ja vergoldet und so. Insofern, der Man with a Golden Gun, der später zukommt, der wahre Man with a Golden Gun ist eigentlich Gerd Fröbe.
Ja, ja, eben, bei war er eigentlich schon, ja.
Und dann hast du aber noch diese Geschichten, die Bond-Filme halt ausmachen. Dieser Billardtisch, der dann umgedreht wird, weißt du, und wo dann irgendwie der komplette Plan revealed wird.
Ja, das sind halt so ikonische Sets auch, ne?
Komplett.
Ja.
Komplett, ja. Also das ist natürlich ein bisschen Agentenfilm.
Dieser Plan von Fort Knox, ne, der dann da enthüllt wird, also dieses Modell von Fort Knox, das hängt ja mittlerweile tatsächlich in Fort Knox.
Ach, der Plan hängt in Fort Knox,
also nee, dieses Modell, weißt du, was sich dann, als der Billardtisch sich umdreht, hat er doch da dieses kleine Modell von Fort Knox, wo die Straßen zu sehen sind und so
aus
weiter.
Aus dem Bond-Film. Das
Ding aus dem Bond-Film hängt jetzt in Fort Knox. Weil,
ohne Scheiß.
Ja, weil die so überrascht waren, dass sie das so detailliert hinbekommen haben, weil niemand denen ja irgendwie Zutritt gewährt hat, oder ne? Die konnten nicht wissen, wie das genau davor und vor allem drin aussieht und haben das halt so genau hinbekommen, dass die schwer beeindruckt waren und das Modell jetzt eben wohl in Fort Knox ist, ja. Total cool.
Ja, und ich glaube auch für 64, Alter, ich meine, wir haben ja viele Filme aus der Zeit gesehen, weißt du, wo so Banken überfallen werden und so, aber Alter, so ein Kommando hier mit so einem, weißt du, mit so einer Flugzeugflotte, die erstmal irgendwie so eine ganze Armee betäubt, weißt du, am Boden.
Und beides ist schon auch, also wie es gemacht ist, ne? Du siehst so schon. Das Flugzeug über die fliegen und bevor das Flugzeug rübergeflogen ist, fallen die schon um, was natürlich ein bisschen wild ist, aber ja, muss man kaufen. Das sind halt so die Sachen.
Du hast so ein bisschen, du hast so ein bisschen die 60er Jahre Agenten-Klischees, so ich finde es auch ein bisschen billig, wie er sich einmal aus einer sehr prekären Lage rausredet, weißt du, Bond selbst. Weil er halt diesen Grand Slam-Begriff halt aufgeschnappt hat und aus einer anderen Situation, wie aus einer Zelle ausbricht, das ist schon auch sehr, sehr Comedy oder so von wegen so, also Alter, was für einen Behinderten oder was für einen geistig ein bisschen umnachteten Security haben die denn da hingestellt. Aber irgendwie ist es auch charmant.
Ja, ja, aber eben, der hat so ein paar Charakteristika der 60er, die jetzt nicht alle unbedingt makellos gealtert sind.
Ja, die Kampfchoreo ist jetzt auch nicht auf Daniel Craig-Niveau. Ja, gut.
Und vielleicht so ein paar Kostüme auch. Alter, ich habe mich kaputt gelacht, bitte. Das Ding am Anfang, da sind wir in diesem Hotelkomplex mit dem Pool in der Mitte, wo er dann eben von oben runter guckt.
Ja.
Und dann steigt er da aus dem Wasser, hat erstmal diese 60s Badehose, Alter, die ist schon auf jeden Fall der Hit, ne, weil die ja so fast wie so eine super enge Shorts ist, aber halt tatsächlich mit einem Ansatz von einem Bein, so, und dann geht er aufs Zimmer und während er sich unterhält, schlüpft er dann ja in so ein Frotte-Onesie. Alter, wo ich auch dachte, du warst ein Outfit, Alter. Und die erzählen uns hier einen coolen James Bond, Alter, weil es sieht so schlimm aus.
Fand sich gutes Frotte-Outfit.
Vor allem dann dieser Onesie, dann macht er den Reißverschluss zu. Und dann, warum hat das Ding Beine, Alter? Das hätte auch einfach ein langes Shirt sein können. Aber nein, er muss da reinsteigen, weil das Ding hat Beine, die dann aber fast kürzer sind als die Badehose. Und ich denke mir die ganze Zeit, dieses Outfit ist so unnötig, Alter, was zur Hölle hast du da an, ey? Und er,
unnötig ist
und
geil.
Er rockt das aber so überzeugt in diesen Szenen, Alter. Aber es hat mich schon, das war halt wieder so ein Ding, wo ich ein bisschen rausgerissen wurde. Aber du meintest vorhin bezüglich Albern und so. Ich
mochte übrigens, weil wir sind gerade beim Thema, ich mochte auch das Kostüm von Gerd Fröbe, weil der trägt ja auch immer so bunte Golfklamotten, weißt du, so eine gelbe.
Das Golfer-Outfit
so.
mit diesen Knickerbocker-Hosen oder was
genau,
oder nee,
genau.
Der sieht halt aus wie so ein Tim und Struppi Charakter.
Ja, ja, voll. Oder wie so, ja genau, die tollkühnen Männer in den fliegenden Kisten, wie so ein Rennfahrer.
Ja,
ja,
also, ja, aber super geil. Also eben, das sind halt so ein paar Sachen, die sind schon auch auf ihre Art ikonisch, aber wenn du halt denkst, stell dir mal eben Daniel Craig in diesem Frotte-Onesie vor, Alter, es wäre halt so eine Lachnummer.
Wäre eine Verbeugung.
Riesenhommage, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, das fehlt noch.
Ja, und dann hast du zu all dieser, zu diesen ikonischen Momenten hast du dann auch diesen Countdown halt im großen Finale, wo es dann natürlich heißt, so Alter, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist vorbei. Insofern hast du jetzt eine bestimmte Zeit irgendwie
Ja, das
Leben
ja
zu
danach.
Retten und so. Also das gab es danach auch,
unzählige
aber es ist
Male
natürlich
wieder.
So der, weißt du, sind so die Urschleimer dieser, naja, dieser Klischees, wenn du so willst. Insofern bringt der Bond-Film alles mit, was man von Bond-Film will. Also.
Ja, und ich meine, sie ist ja auch diese Tanya Mallet heißt sie, die Dame, die die Schwester spielt, von der, die dann eben im Hotel vergoldet wird. Mhm. Tilly Masterson in der Rolle. Die fährt ja hier einen Mustang. Mhm. Und das ist nicht nur das erste Mal, dass ein Mustang überhaupt im Fernsehen stattfand, weil ne, der erste wurde 64 produziert. Und es ist auch das erste Mal, dass eine weibliche Hauptfigur in einem Bond selber Auto fährt. Erschreckenderweise.
Mensch. Auch nochmal Geschichte geschrieben.
Ja. Ja, und absurderweise musste sie dann aber Fahrstunden nehmen, ne? Weil die hatte keinen Führerschein. Ups. So, Gess macht jetzt hier ein bisschen Mucke nebenbei.
Ja, ich mache ein bisschen Mucke.
Das ist schön.
Haben wir eigentlich uns aufgemacht aus Versehen. Alright. Ja, und den fandst du besser, oder was, als den letzten Connery?
Ich finde den halt überhaupt nicht so albern.
Okay.
Wie Liebesgrüße aus Moskau. Der hat so für mich so den einen oder anderen Aussetzer dafür, weil, ey, schauspielerisch muss man bei so ein paar Figuren hier schon beide Augen zudrücken, Alter. Also gerade Tanya Mallet, die den Mustang fährt, die wird ja dann auch noch kurz als so ein Sniper etabliert. Und dann irgendwann schnappte sie, hat er sie ja so gefangen. Das ist, glaube ich, im Hotelzimmer dann, ne? Und dann versucht sie sich zu wehren und spielt, das kann man auch nicht spielen nennen, aber was sie da macht, ist halt echt so hart cringe. Also in mir hat sich alles zusammengezogen, Alter, weil das wirklich, also viel schlechter kannst du nicht spielen.
Okay.
Als das, was sie da macht. Muss man darauf achten, also gerade in der
ja,
Szene,
gut,
ne?
Das
weil
Schauspiel
sie
in einem Bond-Film.
Sagt halt sowas wie No, let me go oder sonst was, aber sie spielt diese Anspannung und diese Verärgerung darüber, dass er sie jetzt gepackt hat und sie da nicht rauskommt, nur während sie spricht. Mhm. Und dazwischen liegt sie einfach völlig stoisch da. Das ist so scheiße gespielt, Alter, das ist wirklich krass. Also gut, mit ihr geht das jetzt auch nicht allzu lange in dem Film, aber...
Ja, sie ist übrigens das besagte Bond-Girl, was ich gesucht habe. Die ja nicht mit ihm in einer Kiste landet. Oder wo es, die halt nichts mit ihm anfängt, sondern wo man halt irgendwie... Die hat auch ihn erstmal so in seine Schranken weist und sagt so von wegen so, ja, da wird nichts laufen, so, das geht hier um meine Schwester und so.
Ja, war ihr erster und eigentlich auch nahezu einziger Schauspiel-Gig. Mhm. Und sie ist die Cousine von Helen Mirren.
Cousine von Helen Mirren, okay.
Kannst mal sehen, ist nicht alles genetisch.
Nee.
Weil, ey, wirklich, das war schon, aber das war schon hart, ey. Aber dafür ist Honor Blackman umso cooler als Pussy Galore.
Absolut, ja.
Die macht das richtig gut.
Ich habe mich gerade gefragt, ob eine Cousine auch so als Nepo-Baby zählt. Gibt's Nepo-Cousinen?
Weiß ich nicht. Bestimmt. Frag mal die Coppolas.
Ja, das hundertprozentig, aber ich, ob die auch so genannt werden, ob die auch so als Nepo-Babys bezeichnet werden. Wahrscheinlich nur die direkten Nachfahren, oder?
Naja, es ist ja Nepotism, funktioniert wahrscheinlich mit allen Verwandtschaftsgraden.
Ach so. Gut, da haben wir ja einige hier. Im Bond-Universum. Später im Verlauf.
Klar.
Cool, cool, cool. Das freut mich, dass der hier bei dir besser funktioniert hat, weil es wahrscheinlich, wenn du mich fragst, in meinem Ranking, der ist ganz weit oben, wenn nicht mein liebster Bond.
Ach, so gleich?
Wahrscheinlich schon.
Okay, wow.
Also Goldfinger hatte schon immer Stein im Brett bei mir, den liebe ich. Mhm. Super kurzweilig mit seinen 110 Minuten, super charmant. Ich habe jetzt auch explizit darauf geachtet, ob mir wegen dir so aus dem ersten Special, ob mir auffällt, dass Sean Connery ein Haarteil trägt.
Ich ist dir nicht aufgefallen? Geil, okay.
Ich sehe es nicht. Für mich ist das, hat er in jungen Jahren halt noch ein paar Haare.
Ja.
Aber.
Ja, ist doch super.
Also, wenn das ein Haarteil ist, dann ist es mir nicht aufgefallen. Ich finde, der sieht verdammt schnittig aus, der Typ.
Ja, klar. Er ist auch gotteslässig. Also, da haben wir jetzt auch wieder im Vergleich, ne, mit den anderen. Wie er diese Sprüche raushaut, das hat schon eine Qualität, an die die anderen nicht so richtig rankommen.
Mit welcher Selbstverständlichkeit er dieser. In diesem Hotel, dieser, diesem Hotelmädchen einfach auf den, so einen Klaps auf den Po gibt, Alter. Ich dachte, Alter,
was? Ja, gut. Die 60er.
Ja.
Aber ja, deswegen, so. Also den Sexismus, den kann er schon auch wie wenig andere.
Aber so wirklich selbstverständlich, ja.
Ja.
Ja. Ja, großartig, dieses Geplänkel und Zusammenspiel zwischen ihm und Gerd Fröbe und die Wortgefechte, das Golfspiel mochte ich. Also auch die Szenen, wo jetzt keine Action per se funktioniert, sondern, passiert, sondern halt so, du dieses Wortgeplänkel hast zwischen diesen beiden Personen, fand ich auch super unterhaltsam. Große Finale, also ist krasser Bond. Mhm. Super.
Ja, finde ich auch. Und jetzt mal die Forschung, ne, weil Guy Hamilton, wir haben auch gar nicht erwähnt, wer den inszeniert hat. Mhm. Guy Hamilton, der auch Live and Let Die gemacht hat, Diamonds Are Forever. Wo übrigens auch Shirley Bassey den Titelsong
ja, und gesungen hat. Ja, das ist auch mega, der Song.
Ja, auf jeden Fall. Der wollte ja eigentlich Orson Welles für den Bösewicht.
Ja gut, kann man sich auch vorstellen.
Voll.
Der hat zu viel Kohle verlangt, oder?
Genau, Orson Welles war zu teuer. Ironischerweise hatten sie dann aber mit Gerd Fröbe ein ziemliches Problem, weil der hat plötzlich 10% Beteiligung an den Einnahmen verlangt. Also der wollte nicht so viel Gehalt wie Welles, aber wollte dann halt beteiligt werden. Mhm. So, dass unterm Strich Welles wahrscheinlich günstiger gewesen wäre, weil das war ja dann doch eben auch hier finanziell ein großer Erfolg, ne? Weil 3 Millionen hat er gekostet, das ist auch so witzig aus heutiger Sicht, ne?
Ja, Mann.
Bond-Film für 3 Millionen und hat im Kino halt über 51 gemacht und dann hat das natürlich noch große Kreise gezogen, weil das war auch der erste Bond, der einen Oscar gewonnen hat, hier für Best Sound Effects. Mhm. Und das finde ich tatsächlich auffällig, also der ist schon geil abgemischt. Mhm. Fand ich schon auch echt gut.
Ja, die sind halt auch alle super digitalisiert und irgendwie...
Ja, die restaurierten Fassungen, die sind wirklich gut.
Ja, ja, also die sind wirklich krass ins neue Jahrhundert transportiert worden, die alten Bond-Filme.
Ja.
Das ist makellos,
ja, ja,
was sie daraus gemacht haben.
Ich glaube jetzt die ganzen 4K-Fassungen kamen auch erst alle raus, nachdem Amazon den Laden gekauft hat, ne?
Möglich, ja. Aber es gab schon eine HD-Restaurierung und so der Bond-Filme.
Ja, ja,
und
das
so.
Schon, ja.
Das schon vor einiger Zeit.
Und ich meine auch so lustig, ne, dass Aston Martin damals noch nicht so wirklich Bock drauf hatte, dass ihre Autos in dem Film verwendet werden. Also die Produktion musste ja auch tatsächlich bezahlen für die Autos, so, die haben sich zwei gekauft. Und nachdem das Ding so erfolgreich wurde, also nicht nur der Film, sondern natürlich auch die Begierde nach so einem Aston Martin und halt diesen Status, den das Auto damit erlangt hat.
Das hat sich gerechnet, ja.
Das hat sich gerechnet und hatte halt zur Folge, dass die Produktion nie wieder für einen Aston Martin irgendwas bezahlen musste, logischerweise. Mhm. Ja, weil eben, ich meine, Aston Martin ist so krass mit Bond verbunden. Mhm. Ist ja auch eine geile Karre.
Auf jeden Fall.
Finde den echt auch gut.
Schon ein super stylisches Auto.
Aber was mir hier ist, also das könnte jetzt sein, dass wenn wir jetzt nochmal Dr. No und bei Liebesgrüße aus Moskau war es, glaube ich, auch so vereinzelt, aber ich finde es hier halt schon auffällig, dass du diese hochgepitchten Momente hast, ne? Wenn es irgendwie so ein bisschen dynamischer wird oder eben im einen oder anderen Action-Moment, so wenn dann halt einer dem anderen aufs Maul haut, ist das gerne mal einfach schneller gemacht.
Mhm. Tick.
Ja, und das sieht halt auch nicht immer gut aus, finde ich.
Verspielt sich, finde ich, aber
ja,
was sich dran gestört, ja.
Fällt jetzt nicht krass ins Gewicht, aber mir ist es halt aufgefallen. Mhm. So, und damit ist ja schon irgendwo was nicht gut.
Und Gerd Fröbe, wie er hier heißt im Vorspann, weil Ö-Punkte gibt es nicht in der amerikanischen Schrift.
Das ist seltsam, ne? Weil der schon einiges gemacht hat in den USA. So
ja, ja, auf jeden Fall. Der wurde nachsynchronisiert, glaube ich, oder? Mhm. MOV.
Naja, ist nicht das mehr ist viel von seiner echten Stimme drin. Ja.
Ja, ja, da war ein anderer Sprecher, der dann sein Akzent ein bisschen korrigiert hat.
Ja, aber kommt nah an die echte Stimme, finde ich. Also deswegen ja. Verspielt sich.
Ja, die haben nicht Jerry Lewis geholt oder so, das wäre komisch.
das wäre sehr witzig, ey.
In Germany they call threesomes Uberbangs.
Ja.
Oh boy.
Ja, auf jeden Fall wäre das komisch. Na gut, wollen wir Punkte nennen?
Können wir machen, ja.
IMDb 7,7, ein sehr glorreicher Metascore, 87. Mhm. Damit ist er bei den Bond-Filmen, glaube ich, auch im oberen Bereich. Letterboxd 3,8.
Ja.
Das ist eine 9 von mir.
Oh, wow. Okay. Von mir eine 8.
8 Punkte.
Mhm.
Hey.
Ja, zählt für mich auch zu den Besten.
Sehr geil. Das freut mich. Dann sind es ja nicht generell die Connery-Bonds oder irgendwie die, wo du sagst, weil ich dachte, okay, vielleicht Nein. sind die generell für dich schlecht gealtert, weißt du, dass er, das klang so bei From Russia With Love von wegen so, ja, du hast sie verklärt und in deiner Vorstellung nee, waren die irgendwie cool.
Das meinte ich ja gerade, ich finde den lange nicht so albern wie From Russia With Love.
Okay. Ja, den mochte ich ja auch, aber das ist natürlich, das ist hier noch eine andere Nummer, aber da bist ja auch, dass der hier eine andere Nummer ist.
Ja, auf jeden.
Ja.
9 Punkte, fett.
Geil.
Damit ja. also dein liebster Bond, okay.
Ich glaube schon.
Good to know.
Ich glaube schon, besser als das hier wird es nicht.
Mhm. Tja, und dann gab es irgendwann einen großen Cut. Gar nicht mal so lange danach, weil 69 kam On Her Majesty's Secret Service. Und da haben wir Connery nicht mehr. Und da gibt es jetzt verschiedene Stories, ne, wie es dazu kam, dass Connery da nicht mehr am Start war.
Ja, Gagenforderung ist natürlich so der Klassiker.
Genau, ja.
War eine von diesen Theorien.
Das war ursprünglich das Ding, weil er halt irgendwie ein Viertel Millionen haben wollte. Mhm. Und die Produktion das angeblich nicht bezahlen wollte, was ich auch irgendwo für Quatsch halte. Also kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Eine andere Theorie ist, oder ein anderes Gerücht, dass Connery den Film abgelehnt hat, weil ihm das zu viel wurde mit dem Hype, dem Verlust seiner Privatsphäre und dass er sich halt irgendwie nirgends mehr aufhalten konnte. Und dann eben schon auch das Rollenprofil, in dem er halt gelandet ist.
Mhm.
Durch die Darstellung von Bond, weil das ja schon sehr stark in eine Richtung geht. Und ja, deswegen angeblich hier nicht mehr. Und hat ja nicht allzu lange gedauert, weil jetzt haben wir eben den Schauspieler, der nur einen einzigen Bond-Film gemacht hat und damit bisher alleine ist in der Vita der Bond-Filme. Und das ist George Lazenby.
Genau, das ist George Lazenbys einziger Auftritt. Und irgendwie sind sie sich ja dann wieder einig geworden mit Sean Connery, weil er ist ja danach nochmal zurückgekommen mit Diamantenfieber. Ja. Und insofern war das nur so ein Zwischenauftritt von George Lazenby und keine dauerhafte. Aber auch da gibt es verschiedene Theorien, die sich darum ranken, warum er denn den Bond nicht weiter fortgesetzt hat. Aber es
also so drei von vier Quellen, die ich gelesen habe, schieben das auf den Agenten, der ihm gesagt hat, hey, das wird eh nichts, das Franchise. Und ich meine, wir sind hier schon im sechsten Teil, ne?
Ja.
Das finde ich so absurd. Aber gut, der hat ihm angeblich geraten, dass das nichts wird mit dem Franchise und dass er.
Ja, er meint, dass die Agentenwelle abflaut. Wir kommen jetzt in die 70er, ja, genau. Und so, das will keiner mehr sehen. Das ist zu verstaubt und so. Und deswegen leg dich mal da nicht fest.
Ja, richtig. Und das ist krass, weil die haben halt auch Lazenby gleich irgendwie, ich glaube, einen 7-Filme-Deal angeboten. Ne? Mhm. Und das ist schon krass. Aber ja, die Doku dazu. Haben wir woanders besprochen? Weißt du noch wo? Wahrscheinlich nicht. Hast du auch nicht rausgeschrieben. Ne?
Aber es gab eine Lazenby-Doku, die er halt recht selbstironisch, wo er selbstironisch auch so einen fiktiven Bond-Film dreht. Und da geht es unter anderem auch, um den. Also es gibt einmal die und dann gibt es noch diese Doku, wo es natürlich darum geht, was aus ihm hätte werden können, wenn er dann mehrere Filme gedreht hätte.
Ja. Okay, auch hier raten wir erstmal.
Ja.
Und ich habe mir für dich. Ach nee, du musst anfangen jetzt mal.
Ich fange an, okay, alles klar. Dann sage ich bei dem Film, ich bleib bei der 7.
Mhm. Die habe ich mir für dich auch notiert.
Becoming Bond,
ja.
Heißt der Film. 2017 ist er rausgekommen und da erzählt George Lazenby im höheren Alter, was denn aus ihm hätte werden können. Das ist schon ganz interessant, weil er macht es eigentlich relativ selbstironisch. Mhm. Das war ja auch so, weil wir jetzt gerade beim Thema waren und so weiter, das habe ich auch in dem Making-of noch mitgekriegt. Der war ja dann bei der Promotour, wurde er ausgeschlossen in Amerika, weil er halt zu dem Pressetermin erschienen ist mit einem riesen Bart, weißt du, so wie John Lennon irgendwie und hat dann längere Haare. Ja. Und er meinte so, ich glaube, die Leute können unterscheiden, dass der wahre Schauspieler nicht wirklich James Bond ist, der Geheimagent und so.
Ja, aber das gehört halt zur Promo, ne?
Das gehört zur Promo dazu, aber er hat das nicht nachvollziehen können und nicht verstanden. Er hat gesagt, so, was hat denn das damit zu tun, wie er privat auftritt? So, das sind doch zwei Paar Schuhe. Und das und diese weißt du, diese Marke halt, so, weißt du, die ist halt so, da hast du halt nicht viel Mitsprache. Ich habe auch gelesen in irgendeinem Bond, dass Terrence Stamp da mitspielen wollte, weißt du, und dann hat er aus einem Bond-Buch irgendwie den Anfang genommen und hat gesagt, ja, warum macht denn Bond nicht das und das am Anfang?
Mhm.
Und dann haben die gesagt so, ja, okay, nee, du bist der falsche Mann. Also in dem Fall, wenn du deinen Mund aufmachst und hast irgendwie eine eigene Meinung, dann hast du schon ein Problem. Du musst da irgendwie in diesem Zahnrädchen musst du da irgendwie mitarbeiten. Und wenn du da eine eigene Meinung hast, dann wird das schon schwierig mit Cubby Broccoli und den anderen Produzenten.
Mhm.
Ja. Kommen wir zu Im Geheimdienst Ihrer Majestät, On Her Majesty's Secret Service im Original von Regisseur Peter R. Hunt.
Ja, der bei einigen von den anderen Bond-Filmen davor im Schnitt beteiligt war.
Mhm.
Also, der hat die geschnitten. Und hier, ich glaube, erstmalig bei einem Bond auf dem Regiestuhl.
Ja.
Ja.
Und wir hatten ja also in der Bond-Geschichte die Schauspieler, die diese ikonische Rolle übernommen haben. Wir haben ja ein paar bekanntere Schauspieler gehabt, wir haben ein paar nicht ganz so bekannte Schauspieler gehabt, also Daniel Craig hat noch nicht viel auf dem Schirm, als er letztendlich als Bond präsentiert worden ist. Hier haben wir jemanden, der gar keine Filmerfahrung hatte, sondern nur durch Werbespots bekannt war und so ein bisschen
ja, wenn überhaupt, ne? Also
er hatte irgendeinen populären Werbespot, wo er halt, der halt irgendwie so täglich, weißt du,
wie, ich glaube, das haben wir in der Doku auch besprochen,
oder ja, genau,
bei der Doku, wie er da überhaupt hingekommen ist. Ja, das ist eine, auch eine separate Geschichte.
Super abgefahren, dass der keinen Film gedreht hat vorher und dann wird er Bond, Alter.
Das ist halt auch so das Ding und vor allem, dass jetzt hier alle anderen, die an seiner Seite stehen, halt um Längen bekannter waren zum damaligen Zeitpunkt als er jetzt. Mhm. So, weil wir haben ja jetzt schon auch retrospektiv eine sehr prominente Lady an seiner Seite. Und der Gegenspieler ist auch nicht wirklich unbekannt.
Auf jeden Fall.
Mr. Blofeld wird nämlich von Telly Savalas gespielt.
Kojak himself,
ja. Aber der Film geht damit los, dass James Bond am Strand eine Frau vom Selbstmord durch Ertrinken rettet.
Alter, sorry, aber der Film punktet alleine schon mit dem lustigsten und für mich ikonischsten One-Liner, den Bond jemals gemacht hat in seiner Geschichte.
Weil er die vierte Wand durchbricht.
Ja, indem er sagt so,
This never happened to the other fellow.
This never happened to the other guy oder so. Oder to the other fellow, ja.
Ja.
Alter, habe ich gelacht.
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Also das ist genau das, was er sagt. This never happened to the other fellow. Weil er will eben diese Lady retten, tut das auch. Und die, dann plötzlich kommen halt irgendwelche Henchmen und dann gibt's eine Schlägerei, die, was mir aufgefallen ist, im Schnitt übelst zerhackt ist. Also so eine Schnittfrequenz hatten wir in den Bonds davor definitiv nicht, weil das ist wirklich krass, das ist auch nicht wirklich gut geschnitten, aber es ist halt für Actionfilme irgendwie später normal geworden, dass du so ein Schnitttempo hast. Und dann prügelt er sich da am Strand mit diesen Henchmen und den einen schmeißt er unter das Boot, den anderen ins Netz und währenddessen rennt die Lady halt irgendwie zu seinem Auto, fährt damit zu ihrem Auto und dann weg. Und zurücklässt sie nur ihre Schuhe und das ist eben der Moment, nachdem er sich da freigeprügelt hat, schnappt er sich die Schuhe, guckt in die Kamera und sagt, this never happened to the other fellow, weil die Lady halt weggefahren ist.
Steht allein am Strand,
das,
ja.
Moment mal, so, was ist hier quasi mit Bond los? Kann ja nicht sein.
Und das ist so witzig.
Das ist schon echt geil und dann sehen wir die Intro-Sequenz.
Ja. Das ist eine gute Einführung für neuen Bond-Darsteller, finde ich so, diese.
Aber schon ein Bruch halt, ne?
Ja,
weil
totaler Bruch,
zum einen thematisieren sie, dass es jetzt jemand anders ist. Ich glaube, das wird auch noch an einer anderen Stelle nochmal so zwischen den Zeilen erwähnt, ne? Dass er jetzt jemand anders ist. Ach genau, warte, wo war das? Ich glaube mit Q. Weil der sagt an einer Stelle irgendwas mit, also bezieht er sich auf, dass sie sich schon gesehen haben und bringt aber den Satz nicht zu Ende. Sondern man sagt dann, also bricht mitten im Satz ab und sagt dann was anderes.
Ja, es wird ein bisschen mitgespielt.
Das war wieder irgendwie so eine Referenz darauf, dass die sich halt eigentlich noch nie gesehen haben.
Aber es ist ja so ein bisschen, also die waren sich nicht sicher, ob die jetzt einfach nur so tun sollen, als wenn er jetzt auch in den anderen Bond-Filmen der Bond war, weißt du, und einfach nur von einem anderen Schauspieler gespielt wird. Oder ob die jetzt 007 so als Marke etablieren, dass so wie in späteren Filmen logischerweise, dass das eben verschiedene Bonds sind.
Es gab ja sogar die Idee zu erzählen, dass Bond sich aus Sicherheitsgründen
das Gesicht
eine Operation unterzogen hat und jetzt halt anders aussieht und so. Also ja.
Gut, da finde ich es immer komisch, warum soll er die Stimme dann irgendwie die Stimme aufhören. Aber wenn das passt dann zu einem Bond-Film, wenn sie das so verkauft hätten.
Klar.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, erzähl weiter.
So, jetzt hat er also die Lady am Strand gerettet und trifft die später in einem Casino wieder. Und
natürlich.
Die Dame entpuppt sich als Contessa Teresa Di Vincenzo, genannt Tracy. Und natürlich lädt die Bond dann auch in ihr Hotelzimmer ein, um sich bei ihm zu bedanken, weil er sie auch noch beim Spielen am Tisch, irgendwie hat er ihr den Arsch gerettet, weil die ist auch geil, haut erstmal ordentlich Kohle auf den Putz und stellt dann fest, ich habe ja gar kein Geld dabei. Naja, und dann springt Bond in die Bresche, bezahlt das und sie will sich anschließend bei ihm bedanken. Gegen die. Ja, und da kommt er dann ins Hotelzimmer, wird da von einem Typen angegriffen, überwältigt den natürlich und kehrt dann erstmal in sein eigenes Zimmer zurück, weil, wie gesagt, er war ja bei Tracy und surprise, surprise, Tracy ist in Bonds Hotelzimmer. Ja, behauptet dann, dass sie nicht gewusst hat, dass in ihrem Zimmer ein Angreifer war, so was er natürlich nur bedingt glaubt und das hält die aber dann auch nicht davon ab, das zu tun, was Bond halt mit Ladies tut. Und am nächsten Morgen wird Bond dann von mehreren Typen entführt. Und darunter halt auch der, mit dem er sich davor im Hotelzimmer geprügelt hat. Und die bringen ihn dann zum Chef von so einem Verbrechersyndikat. Union Corps heißt das.
Mhm.
Ja. Naja, und Draco verrät dann, dass Tracy seine einzige Tochter ist. Also Draco ist dann eben einer von diesem Verbrechersyndikat und erzählt Bond dann von ihrer Vergangenheit, dass sie halt irgendwie sein einziges Kind war und nach dem Tod ihrer Mutter musste der sie in die Schweiz in die Ausbildung schicken und weil er halt irgendwie permanent von der Polizei verfolgt wird. Ja, und ohne die väterliche Aufsicht wurde sie dann total rebellisch und macht jetzt halt, worauf sie Bock hat. Und darunter halt auch Dinge, um ihn zu ärgern. Und bietet Bond dann knallhart 1 Million an, wenn er die heiratet. Weil er halt sagt, die braucht wieder eine männliche Figur in ihrem Leben, die ihr ein bisschen Führung und Struktur gibt. Und dann sucht er sich ausgerechnet einen Spezialagenten. Ey, das ist halt auch so. Ja, okay, fuck it, das ist so der Deal. Und Bond lehnt das natürlich ab, was ihn aber nicht davon abhält, weiter an Tracy rumzugraben und irgendwie halt so ja quasi selbst diesen Plan zu verfolgen.
Ja, das ist auch ein bisschen untypisch, weil die verlieben sich ja tatsächlich irgendwie ineinander.
Ja.
Also.
Ist jetzt ja, ja, das nicht ist nur so. Habe ich mich sofort gefragt, ob dieses I love you, was halt auf so einer romantischen Ebene gemeint ist, ob Bond das sonst jemals gesagt hat. Also außer dann später wieder bei Casino
bei
Royale.
Bei Vespa, ja.
Wahrscheinlich.
Ja, genau. Da ist es wieder wahrscheinlich das zweite Mal gewesen, ja. Würde ich auch sagen. Ist ja auch so bei dieser Verfolgungsjagd, wo sie am Steuer sitzt und so weiter, küsst er sie ja auch so auf die Wange und so, als sie losfährt. Und dachte halt, okay, so.
So romantisch.
So romantische Gesten und so weiter ist jetzt untypisch für einen Bond.
Ja, aber im Vor-, also. Er lässt das erstmal so aussehen, als würde er eben so semi auf diesen Deal eingehen, weil Draco ihm halt auch anbietet, ihm zu verraten, wo Blofeld sich aufhält, wenn er das macht. Und Bond ist halt, das wissen wir aus den Filmen davor, seit Jahren hinter dem her. Also macht er das. Und hey, ganz ehrlich, ich glaube, das war, also wenn das nicht der erste Bond war, den ich gesehen habe, dann auf jeden Fall einer der ersten. Und da war noch so viel irgendwie in meinem Kopf. Also ich hatte
als Schweizer muss man den natürlich als allererstes sehen.
Das ist wirklich ein bisschen Klischee, aber es kann gut sein.
Natürlich, das Piz Gloria auf dem Schildturm.
Ich meine, Digga, das ist, wir haben in meiner Heimat gedreht, literally. Ne? Also wir sind hier im Kanton Bern und das Schildhorn, Piz Gloria, Berner Alpen, das ganze Ding.
Gibt es auch alles noch, das ist abgefahren. Ne?
Und es war dann, glaube ich, auch, weil also es wurde ja, das war noch nicht komplett fertiggestellt, glaube ich, dieses Restaurant, als die da mit dem Dreh ankamen.
Okay.
Und die haben das so ein bisschen kombiniert.
Als sie mit dem Dreh ankamen.
Du meinst, weil es sich später dreht.
Ja, eben, ja.
Ja, aber das haben sie tatsächlich, glaube ich, in Kombination mit der Produktion dann eingebaut. Also ich glaube, die sind da so ein bisschen auf die Wünsche der Produktion eingegangen und haben das halt kombiniert. Weil die haben da schon auch eine Menge mitbezahlt und haben dann da eben so das Restaurant gebaut, was sich dreht.
Mhm.
Da, recht weit oben auf dem Berg. Und da führt eben eine Gondel hin. Und das ist schon auch ein ikonisches Set, ey, weil also so dieser Typ, der in den Schneepflug fällt, das wusste ich halt noch genau.
Mhm.
So krass. Und jetzt haben wir hier natürlich dann eben diese Momente, wo wir Menschen den Berg runterfahren sehen und dann zwischengeschnitten immer wieder diese Nahaufnahmen von eben George Lazenby vermeintlich auf Skiern, was natürlich so ein bisschen rausstrich, ne? Das sind dann eben jetzt diese Rückprojektionsmomente, die halt auch eben, wenn die sonst Auto gefahren sind bei From Russia with Love oder so, das siehst du halt. So,
ist schon vergleichbar, ja.
Ist jetzt natürlich auch nicht.
Wobei die
bedingungslos gut gealtert.
Ja, wobei die Skimomente an sich und so weiter schon
krass,
spektakulär sind.
Auf
das
jeden
ist
Fall.
Der junge Willy Bogner, der hier auch dafür zuständig war.
Ja.
Also der hat ja auch später noch in verschiedenen Filmen und auch im Bond-Universum hat er ja noch immer wieder mitgewirkt und hat das choreografiert, aber der war hier schon am Start.
Ja.
Im Jahr 69.
Na ja, und dann sieht man eben recht viel von den Berner Alpen und dann wird Ski gefahren.
Ja, es geht dann noch in den Schwarzwald im späteren Verlauf. Wir sind doch noch in Portugal und so. Also wie viele Bond-Filme haben wir hier wieder ein paar schöne Schauplätze.
Ja, kommt wie immer ganz gut rum.
Ja.
Ja, aber das Ding mit dem Bob dann auch und so. Also da waren für mich echt so ein paar Sachen dabei, die ich halt noch echt so krass im Gedächtnis habe.
Hm. Du musst ja schon mal als lustig. Kleiner Junge, ist das schon wahrscheinlich ein abenteuerlicher
Film, oder? Der war krass, Alter.
Film,
natürlich.
Oder?
Ich fand das so heftig.
Glaube ich gerne, ja. Ich finde den tatsächlich ein bisschen unterschätzt, Alter, weil du sagst es selbst, also Telly Savalas als Bond-Bösewicht, du hast Diana Rigg als Bond-Girl, Emma Peel, Alter.
Ja.
Hier mit We Have All the Time in the World von Louis Armstrong hast du einen guten Bond-Song und so. Also, der bringt schon einiges mit. Und mit welcher Selbstverständlichkeit, Alter, dieser neue Typ da diesen Schottenrock und diese Rüschenhemden da rockt.
Ja, Mann.
Das muss man lesen wie lassen, ey. Der ist übrigens Australier, wo ich auch immer im Kopf dachte, so, okay, müssen alles Briten sein, die Bond spielen. Das ist ja auch Quatsch, weil Pierce Brosnan ist Ire und er ist Australier gewesen. Also insofern, das klappt auch.
Ja, ich glaube, die reden sich so ein bisschen drauf raus, dass das halt unter Commonwealth fiel.
Ja, der Dialekt von ihm, oder?
Nee, jetzt auch die Herkunft. Also,
ach so, die Herkunft,
dass sowohl Australien als halt auch Irland, dass das im Endeffekt trotzdem unter der englischen Flagge läuft.
Klar, okay. Kann man natürlich so, weil er versteckt ja seinen australischen Akzent nicht. Also,
nee, nicht wirklich. Hin und wieder kommt er schon durch, ja.
Bricht schon durch, ja. Aber er macht das gut, wie ich finde. Also.
Ja, vor allem halt auch das, was sie hier inhaltlich erzählen, wurde später so oft irgendwie nochmal erzählt oder aufgenommen. Ne? Diese
Manipulation.
Diese Brainwashing-Nummer. Ja.
Also. Allein schon diese Station da, weißt du, von ihm, so, wo er auch der komplett abgeschaltet wird, insofern sich einer verläuft und so weiter, vertreiben die den ja sofort. So. Also das hat ja schon irgendwie was Mysteriöses, weißt du. Also.
Ey, und mir ist aufgefallen, Alter, finde ich so abgefahren, weil Telly Savalas ist ja nun wirklich vor allem damals halt den meisten Leuten oder später dann den meisten Leuten einfach durch Kojak ein Begriff geworden. Ne? So, und da war halt, diese Figur war unweigerlich verbunden mit den Lollis, an denen der immer rumlutscht.
Ja.
Jetzt hat er hier, wie für die Zeit aber schon auch üblich, damit jetzt nicht wirklich einzigartig, raucht er halt immer Zigaretten. Mhm. Aber Telly Savalas kriegt das hin, eine Zigarette zu halten, wie sie kein anderer Mensch hält, und der raucht auf eine Art, wie du einfach sonst niemanden im Film rauchen siehst, Alter.
Ist das so?
Digga, der hält die Kippe nicht wie die meisten Leute so zwischen zwei Fingern, sondern der hält die so mit dem Daumen von unten und raucht dann so. Also halt, und der hat benutzt die Kippe ja zum Teil auch wirklich wie so ein, was zum Zeigen oder so. Also der hält die immer so. Mhm. Total abgefahren. Also, weil siehst du sonst halt nicht. Weil das ja sonst immer sowas ist, was so beiläufig möglichst lässig gemacht wird. Deswegen die Kippe halt sonst wo hängt.
Ja, der kleidet gerade was zwischen den Fingern, ja, stimmt.
Der hat die halt immer so, der hält die fast immer mit drei Fingern. Und das ist, finde ich, wahnsinnig ungewöhnlich. Mhm. Und eben, ja, speziell, ey. Echt cool.
Hat er gut gemacht.
Ja. Ja, und Diana Rigg, die ist hier natürlich schon auch eine Bereicherung. Also,
voll, ja.
Die haben sich natürlich damals die üblichen bekannten Gesichter angeguckt oder wollten sie halt auch, ne? Brigitte Bardot, Jacqueline Bisset und Catherine Deneuve und solche Leute. Mhm. Aber da war halt der Vorteil, dass Peter Hunt eine Beziehung hatte zu The Avengers, also hier mit Schirm, Charme und Melone hieß es, ne?
Genau.
Ja. Und dadurch kam sie zum Zug.
Ja, und was hat sie so schön gesagt im Interview? Sie wollte mal in was Epischem mitspielen. Weil die hat natürlich immer links und rechts auch in Spielfilmen mitgespielt, aber primär war sie bekannt durch Emma Peel und all das Bond-Universum. Das war ja mittlerweile so ein Trademark, dass sie gesagt hat, gut, das wäre was Episches.
Ja. Ja, das sieht man ja immer wieder, ne, dass Leute halt einfach so eine Rolle annehmen, weil sie einfach Hauptsache, ich bin in einem Bond-Film dabei, würde jeder von uns wahrscheinlich genauso machen. Mhm. Egal wie scheiße der Bond dann schlussendlich ist.
Das stimmt, ja.
Also der Film, ja. Aber Amy geht's auch so. Ich finde George Lazenby, also weißt du, das sind natürlich große Fußstapfen, in die der hier treten muss und oder die er füllen muss. Und er kriegt das ganz gut hin, finde ich. Der hat natürlich nicht den Charme und die Lässigkeit von einem Sean Connery. Mhm. Aber
er versucht ihn auch nicht so hundertprozentig nur zu kopieren.
Nö,
weißt du,
eben.
Er bringt doch schon sein eigenes Ding mit rein.
Ja. Und so was so die Dynamik in Actionsequenzen angeht und so weiter, das Ding kauft man voll, finde ich.
Ja, ja.
Die Körperlichkeit bringt er mit.
Ja, und ich finde es auch so gut, weil der halt eben nicht so diese klassische Schönheit ist wie Sean Connery, so, weißt du, wo du weißt, okay, die Frauen drehen sich wahrscheinlich sofort nach ihm um, dass er sich eben auf eine einschießt, so, und nicht jetzt so, weißt du. Also klar, legen wir natürlich auch hier wieder, sind natürlich alle fasziniert von ihm, als er in dieses Institut da kommt. Aber
das ist halt auch so wieder, wo ich denke, das können nur Männer geschrieben haben, Alter.
Ja, ja.
Du hast so ein Rudel gebrainwashed Frauen, Alter, und alle haben so Bock auf ihn, weil da ein Typ reingeworfen wird in die Gleichung, ey. Mhm. Ja.
Das ist auch so lustig, wie die dann, keine Ahnung, hier in Asiaten und da irgendwie einen aus Afrika und so, wo sie gesagt haben, gut. die so weit wie möglich verschiedene Typen Frauen einfach in einem Institut.
Ja.
Ja.
Dennis, we like that.
Ja, we like that. Gut, dann sind wir ja wahrscheinlich auf einer ähnlichen.
Klingt so, ja.
Ähnlichen Welle. Hat 7 Millionen gekostet, dieser Bond-Film. Also das Budget, er steigt allmählig.
Aber ist schon krass, ne? Das ist mehr als das Doppelte.
Ja.
Aber es sind ja zum Teil auch ein paar sehr aufwendige Sachen mit drin hier.
Auf jeden Fall.
Und was das Einspiel angeht, habe ich nur eine sehr große Range, weil ich habe die unterschiedlichsten Zahlen gefunden.
Hau raus.
Also es hieß ja dann für viele, das Hauptargument, warum die Connery zurückgeholt haben, war halt, weil dieser Film hier nicht so finanziell funktioniert hat wie die anderen, ne? Mhm. Und ich habe aber Einspielergebnisse gefunden, die gehen von 22 Millionen bis 65 Millionen.
Also 65 wäre schon mehr zufriedenstellend, oder?
Eben. Mhm. Ja. Und deswegen.
Also der hat definitiv auch wieder Plus gemacht, aber eventuell haben sich hier ein bisschen mehr erhofft.
Ja, ja. Deswegen, ich kann mir eher vorstellen, dass Connery wahrscheinlich gesagt hat, Leute, ich komme zurück, und dann war das für die halt die sicherere Entscheidung. Mhm. Erst recht, nachdem sie dann eben auf der Promotour mit ihm da so wilde Dinge erlebt haben.
Ja.
Ja.
Wobei man sagen muss, dass Diana Rigg und auch George Lazenby, dass die sich hier, also stuntmäßig haben die sich hier gut ins Zeug gelegt. Die haben versucht, so viel möglich selbst zu machen, wirklich. Also sie saß am Steuer, wo die auf dieser Rennbahn da irgendwie geknallt sind und so. Mhm. Hatte da Fahrtraining wohl vorher und so, und also sind so alles Sachen, und er wollte auch eine Menge selbst machen, irgendwie, wo er diesem Skilift hängt und so. Mhm. Da hat er gesagt, das sieht man, ob das ein Stuntman ist, ich will mich da selber ranhängen und so.
Ja.
Finde ich schon auch ganz cool.
Hm. Ja, dieser hier geht wiederum 2 Stunden 22. Die merkt man schon auch hier und da, finde ich.
Das stimmt, der hat eine ordentliche Laufzeit, ja.
Ja, und tatsächlich der einzige Bond-Film, wo in diesem Abschnitt vor der Titelsequenz, also vor dem Intro, stirbt niemand.
Ja.
Das ist ja sonst, also weil das ist ja immer eine Art Action-Moment, diese Eröffnung. Und das ist einmalig, dass da niemand stirbt.
Okay.
Ja, also in einigen Belangen ein einmaliger Bond im Geheimdienst ihrer Majestät. Und absurderweise einen, den ich echt noch recht gut präsent hatte.
Ja, wird gerne mal unterschlagen, Benennung. Aber ist definitiv.
Ich finde, der hat voll seine Berechtigung.
Ja, definitiv, also hat er seine Berechtigung, ja.
Ja. Zumal, ne, also Richard Maybaum hat hier halt auch immer noch mitgeschrieben. Und der hat die ganzen anderen davor auch verantwortet. Also, die haben da jetzt von Produktionsseite auch wirklich, das große Experiment war halt Lazenby, aber ansonsten haben sie ja jetzt nicht groß was anderes gemacht.
Ja, ja, klar. Und Moneypenny und Desmond Llewellyn war ja wieder dabei und so. Mhm. Das sind ja immer, das ist ja tatsächlich das gleiche Team gewesen.
Ja, eben.
Ja, blieb dann bei der einmaligen Nummer von George Lazenby, aber da hat hier einen ganz guten Einstand und auch ein ganz gutes Finale gleichzeitig hier gebracht. Also ich hätte ihm gerne mehr Filme gegönnt. Findet Seber übrigens auch, das ist nämlich der Supporter dieses Beitrags, und der findet ihn auch leicht unterschätzt, diesen Bond-Film, und immer wieder unterschlagen bei irgendwelchen Nennungen. Und ich glaube, er hat auch schon irgendwie deine Schweizer Gegend da besucht und ist auch Fan von der Gegend, wo der gedreht worden ist. Also das hat er mitunter, glaube ich, auch erwähnt, dass das ein Grund ist, warum er diesen Film haben wollte. Insofern seid ihr beide in der Gegend gewesen, da um den Schildhorn.
Okay, schön.
Grüße an Seber.
Ja, liebe Grüße.
Ja, wollen wir zu dem Punkt kommen?
Mhm.
Hau raus.
6,7 auf IMDb, Metascores bei 61, Letterboxd 3,4.
7,5.
Oh, nice. Ich bin bei 7.
7 von Lee.
Mhm.
Cool.
Na dann, ein paar Jahre weiter.
Mhm.
Oder einige, 20. Wir sind jetzt nämlich im Jahr 89. Und wir sind bei Timothy Dalton angekommen, was den James Bond angeht. Und sprechen über License to Kill.
Yep.
Achso, das waren auch, hier gab es wie immer keine Erstsichtung, ne, für dich, was die Bond-Filme angeht, die kanntest ja.
Die Erstsichtungen sind alle vorbei, ja.
Ja. Okay, dann raten wir wieder. Auch hier habe ich mir 7 Punkte notiert für dich.
Okay.
Es zieht sich durch.
Ich bleib bei der 7.
Du auch, ja. Mhm. Spannend. Okay, ja. Lizenz zum Töten, wie er auf Deutsch heißt. Oder James Bond 007, Lizenz zum Töten.
Ja, gesungen von Gladys Knight, von Gladys Knight and the Pips, der Titelsong License to Kill. Hm. Mochte ich damals, finde ich, ist ein schöner klassischer Song, aber ich finde mittlerweile singen die den irgendwie ein bisschen zu weinerlich für meinen Geschmack. Das, also ist nicht mehr ganz so hoch in meiner Gunst wie früher. Irgendwie mochte ich dann, wenn du jetzt so im direkten Gegenzug Shirley Bassey's Goldfinger und so hörst, wirkt das irgendwie wie so ein bisschen lamerer Aufguss. Das hat Tina Turner mit GoldenEye schon besser gemacht.
Auf jeden Fall. Aber hier gibt es musikalisch zumindest eine Parallele zu Goldfinger. Mhm. Weil da ja in dem Gladys Knight Song hast du, ich glaube, die Bläser sind's oder irgendein Element ist aus Goldfinger.
Ah ja.
Oder zumindest so nah dran, dass die bezahlen mussten für Goldfinger, um das Ding so rausbringen zu können. Also ja. Deswegen gibt es da so ein bisschen eine Parallele, aber bin ich bei dir, der kommt da natürlich nicht ran, aber Gladys Knight geht schon auch klar.
Ja, klar, ist natürlich eine große Sängerin, ohne Frage.
Ja. Und jetzt haben wir hier John Glenn, von dem wir hier schon The Living Daylights besprochen haben.
Ja, auch Bond erprobt.
Auch Bond erprobt, aber witzigerweise auch jemand, der im Schnitt mehr Credits hat als auf dem Regiestuhl. 15 Regie-Credits und 24 Editing-Credits. Ja. Geschrieben haben das die üblichen Leute. Das haben wir jetzt irgendwie jedes Mal unterschlagen, aber es ist halt wirklich, es verändert sich nicht groß.
Es ist ein ähnliches Team.
Das haben wir jetzt schon oft gesagt. Die Produktion geht da wenig Experimente ein.
Ja, wir hätten es schon erwähnt, wenn da irgendwie Nolan zwischendurch irgendwie einen Bond geschrieben hätte oder so. Aber ja,
genau.
Ist tatsächlich
Lindelof plötzlich so schreibt einen Bond und.
Genau.
wird so völlig zerhackt, ey. Nee, also hier ist schon auch alles wie immer, wobei. Für mich haben wir jetzt hier einen Bond, der sehr wenig nach Bond anmutet.
Okay, dann hättest du wahrscheinlich richtig geraten, als ich geredet habe von meinem meist bondesken Film und von meinem least bondesken
Film. Okay, weil das ist er, ne?
Das ist er definitiv.
Weil das ist eine wahnsinnig amerikanisierte Version von einem Bond-Film. Das also hat, der fühlt sich so nach 80s-Serie an.
Der fühlt sich an wie ein 80s-Action-Film,
ja,
wo Bond jetzt nicht unbedingt zwangsläufig was zu tun haben muss, sondern wo einfach nur der Titeldarsteller zufällig James Bond heißt.
Das hat halt auch so ein bisschen so A-Team-Momente und so.
Ja, oder Miami Vice oder so. Auch ja, die Szenerie, genau, ja. Der Bösewicht, irgendwie der Feel seines Sidekicks auf einmal. Ja. Das ist alles so, wo ich denke, so Alter, okay, das fühlt sich überhaupt nicht wie ein Bond-Film an. Sehen wir ähnlich, okay, ja. schon mal gut.
Ja gut, wir sind aber halt auch primär in USA und oder Nordamerika. Ja, das fand ich auch super ungewöhnlich, weil ich wirklich irgendwann dachte ich so, ey, wann gab's das denn das letzte Mal, dass du bei Bond so lange an einem Ort bist? Mhm. Wir sind ewig in den Keys, Alter, Florida.
Ja, das stimmt.
Das ist schon wirklich krass.
Wann setzt die Miami Vice Musik an? Ja, und Robert Davi als Antagonist, als Bond-Bösewicht, den hat man ja auch in 1000 amerikanischen Produktionen irgendwie schon als Bösewicht gesehen. Also
ja, klar.
Insofern,
stirb langsam, hallo.
Richtig. Und das ist natürlich, ja.
Goonies, ne, war auch am Start. Ja, also den kennt man, diese Narbenfresse auf jeden Fall. Mhm. Aber, also auch wenn er voll gut, finde ich, zu so einem 80s-Bösewicht passt, das Ganze drumherum ist halt schon auch echt wild, finde ich. Mhm. Ja, also der Film steigt damit ein, dass James Bond und sein Freund, der auch schon in sämtlichen Filmen davor erzählt wurde, CIA-Agent Felix Leiter, die sind jetzt auf dem Weg zu Leiters Hochzeit. Mhm. Eben in Key West, Florida, und werden unterwegs von einem Hubschrauber angehalten. Auch so geil, ey. Und da sind die Freunde von Felix drin, vom DEA, die ihnen jetzt erzählen, dass sie auf dem Weg sind, den großen Drogenbaron Franz Sanchez zu schnappen und brauchen die Hilfe von Leiter.
Auch Franz heißt mit Vorname, Alter.
Franz, also das finde ich auch so geil, wie sie, der eine sagt Franz, der andere sagt Franz. Also, ja.
Franz will be Franz.
Ja, aber der Franz.
Hm. So stellt man sich den südamerikanischen Drogendealer vor, Franz wie er sich
Sanchez
vorstellt.
Mit dezenter Nazi-Vergangenheit, meinst du?
Ja. Wahrscheinlich, ja. Geflüchtet. Mhm. Der Franz.
Ja, und der ist jetzt halt hier der große Antagonist und jetzt hat das DEA die Chance, den festzunehmen und brauchen natürlich die Hilfe von Felix Leiter. Und das muss jetzt auch alles halt genau zum Moment der Hochzeit stattfinden. Und deswegen geht James Bond mit, um zu helfen. Und der dritte im Bunde, Sharky, der hat dann die undankbare Aufgabe, der Frau Bescheid zu geben, also der Braut Bescheid zu geben, dass das jetzt noch einen Moment länger dauert, weil Felix mal kurz noch bei einem Drogenbust irgendwie mitmachen muss.
Dabei sieht er eher aus wie jemand, den man gebrauchen könnte bei so einer Aktion.
Ja, eben. Na gut.
Frank McRae, den hatte ich in diesem Kampffilm da mit Charles Bronson, wo er diesen Street Fighter gespielt hat. Da war er einer der krassesten Kämpfer halt am Ring und so. Also den haben wir
ja,
auch.
Ja, die Fresse kennt man schon auch.
Ja.
Ja, und dann wird er geschnappt und der DEA-Agent, der dann den Transporter fährt, der Sanchez ins Gefängnis bringen soll oder jetzt halt dahin, wo er weiter transportiert werden muss. Das ist Ed Killifer, gespielt von Everett McGill, der dann den Wagen ins Wasser stürzen lässt oder halt von der Brücke runterfährt und dann sehen wir, das war alles abgekartet, weil unter Wasser warten Taucher auf Sanchez, um den so zu entführen, oder Quatsch, nicht zu entführen, sondern halt zur Flucht zu verhelfen. War also alles genauso geplant und wir erfahren dann auch relativ schnell, dass Killifer 2 Millionen dafür bekommen hat und sich halt gesagt hat, na, die 2 Millionen, die sind es definitiv wert. Da kann man schon auch mal den großen Drogenboss laufen lassen und hängt da jetzt halt mit drin. Ja, und währenddessen überfallen dann die Henchmen von Sanchez den Ort, wo sich die Braut von Felix aufhält. Und den Leiter schnappen sie sich dann natürlich auch. Und da passieren dann auch ein paar hässliche Dinge, die Haie beinhalten. Und so macht sich James Bond auf einen Rachefeldzug. Und obwohl er dann eben die titelgebende License to Kill auch entzogen bekommt, flüchtet er aus der Situation und macht sich dann eben mehr oder weniger alleine auf den Weg,
going rogue,
sich zu rächen. Ja, und dann haben wir, glaube ich, schon auch erstmalig jetzt eben den Rogue 007.
Ja, genau, weil das ist funktioniert, das läuft alles nicht bei einem offiziellen Auftrag ab, sondern der sagt sich, ja gut, dann kündige ich.
Ja, und natürlich begegnen ihm dabei diverse Ladies, allen voran wahrscheinlich Pam Bouvier, die ihn dann begleitet. Gespielt von Cary Lowell.
Ja, müssen wir für Mr. Yoshimitsu natürlich erwähnen. Der hat sich sogar eine Autogrammkarte von ihm besorgt. Also das ist, glaube ich, sein allerliebstes Bond-Girl in der Bond-Geschichte.
Wirklich?
Ja, ja.
Das ist ja abgefahren. Okay.
Die ist ja auch hübsch.
Und die können primär Law & Order-Fans kennen, glaube ich.
Ja, ich finde es auch cool, dass sie so ein kurzhaariges Bond-Girl mal wählen und halt nicht so dieses...
Ja, das war in den 80s aber auch groß, ne? Kurzer.
Ja, natürlich, so dieser kurze Bob, der war natürlich sehr beliebt. Aber, weiß nicht, bei mir wäre sie wahrscheinlich nicht in der Top 10.
Ja. Das andere Bond-Girl hier ist die Freundin vom Bösewicht, Lupe, gespielt von Talisa Soto. Die kennt man aus den alten Mortal Kombat-Filmen, weil da hat sie Kitana gespielt. Ist jetzt aber auch in meinen Augen nicht die begnadete Schauspielerin. Weil ich finde, also Cary Lowell macht es echt gut.
Ja, mag ich auch.
Das ist schon auch, also... Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, das haben wir jetzt nicht das erste Mal, ne? Wie halt in Bond-Filmen einfach Frauenfiguren erzählt werden. Das ist halt meistens so absurd und lächerlich. Und hier ja auch, Alter, diese Figur von Talisa Soto, Alter, die hat über 80% des Films nichts anderes zu tun, als nichts tuend in der Ecke zu sitzen und gut auszusehen.
Ja, aber so wird sie auch ausgepeitscht. Oder sind das die anderen
20%? Das gehört zu den 20%.
Ah, ja, okay.
Weil es dann eben noch so eine Szene gibt und dann gibt es ausgerechnet eine Szene, wo aus dem Nichts für mich gefühlt ein Statement kommt von "But I love James so much." Und ich mir so, was? Hä? Was habe ich verpasst? Wann ist das passiert? Die spricht hier von, sie liebt ihn so sehr. Um dann, und das ist wahrscheinlich kein großer Spoiler jetzt, aber halt wenig später gibt es dann einen Moment, wo Bond sich halt entscheiden muss.
Alter.
Und dann ist sie aber auch so, okay. Dann halt den anderen so, was ist die denn für ein hässlicher Golddigger? So, ey, der Präsident wäre doch auch was. Ja, okay, gut.
Aber vor allen Dingen,
viel Glück mit dir und deiner Lady.
Was war das denn für so eine peinliche Beverly Hills 90-210 Szene? So, weißt du, so.
But I love James so much.
Voll so pretty in pink, so die eine weint, so, weißt du, und rennt dann so weinend weg und so. Und während er mit der einen knutscht, wo ich dachte, Alter, was? Das ist doch
ja eben. Also hier wird halt wieder dieses Ding vorausgesetzt, dass jede Frau sich schlagartig schockverliebt im Bond, wenn auch wenn der nur mal kurz die Straße überkreuzt.
Ja.
Und das leider erzählen die keine Szenen, wo man das halt auch irgendwie, wo das in den Bereich der Glaubwürdigkeit kommt, dass man irgendwie nachvollziehen kann, warum die jetzt den so toll finden.
Nee, das fand ich tatsächlich bei Lazenby und Diana Rigg, fand ich das irgendwie noch am glaubhaftesten, diese Liebesgeschichte irgendwie. Mhm. Dass sie sich irgendwie schon füreinander interessieren und dass sie schon merken, okay.
Ja, aber das eben, da gibt es von seiner Seite aus halt auch irgendwie die eine oder andere Bemühung oder man erkennt, dass er da dahinter ist. Und hier ist es halt immer so, Bond wird halt immer so wahnsinnig passiv geliebt irgendwie. Also der ist da, macht halt selber nie irgendwie was dafür, im Gegenteil. Und trotzdem rennen sie mal alle hinterher. Und hier, also bei ihrer Figur dachte ich wirklich, wo zur Hölle kommt das Ding jetzt her? Alter, jetzt spricht die hier von Liebe. Sie liebt ihn so sehr. Da haben wir so, was? Woher denn? Du hast den gefühlt vor 2 Minuten kennengelernt, ey. Was zur Hölle? Naja. Aber eben, Everett McGill hatten wir, glaube ich, auch in The Straight Story mal. Ne? Also den kann man schon auch kennen, die Fresse. Mhm. Der hat zwar nicht wahnsinnig viel gemacht, aber was ich halt super spannend finde, einer der Henchmen von Sanchez heißt Dario und wird von einem 21-jährigen Benicio del Toro gespielt.
Der ist sein Sohn, oder?
Zuckersüß.
In dem Film.
Ist er sein Sohn?
Der ist sein Sohn.
Okay.
Ja, ja. Und ja, wenn du
aber trotzdem halt sein Handlanger so, ne?
Ja, gut, klar. Ja. Aber wenn du mich gefragt hättest, in welchem Bond-Film Benicio del Toro mitgespielt hätte bei einem Filmquiz, ich wäre eiskalt gescheitert, Alter. Ich hätte mich nicht daran
erinnert. Ich hätte auf die Späten getippt, irgendwas.
Ja, ja. Also ich hätte gedacht, was, hä? Wo ist mir das denn entgangen? Es muss ja eine Mini-Rolle gewesen sein.
Ja.
Aber tatsächlich taucht der hier auf, ja.
Hm. Na, wir haben da später auch noch einen, wo ich auch dachte, so, das hätte ich nie im Leben, hätte ich das, oder warte mal, war das hier? Nee, das war, muss, nee, das war dem, 99 war das. Egal, kommen wir später zu.
Okay.
Ja, aber das ist jetzt mal, einer der wenigen, wenn nicht, also definitiv der erste, aber wahrscheinlich auch insgesamt einer der wenigen Filme, wo wir Q mal außerhalb von Q-Branch sehen.
Das stimmt, ja.
Dass der nicht, ja, dass der mit in Field ist, so dass der halt an der Location ist und auch anderweitig zum Einsatz kommt und dann wirklich mal was anderes zu tun hat, als Bond seine neuen Gadgets zu zeigen.
Mhm. So ähnlich wie wir bei einem späteren Bond-Film, den wir noch besprechen, dann M in Action sehen und dann
genau, auch mal
sie entführt wird, außerhalb ihres Büros und nicht hinterm Schreibtisch irgendwie erleben, sondern im Field.
Ja, und jetzt haben wir es ja angesprochen, dass dieser Film eben nicht nur wahnsinnig 80s ist, sondern eben auch irgendwie sehr wenig Bond. Und damit einhergeht auch, dass die hier so die Gewaltschraube ganz schön angezogen haben. Also es gibt hier schon Momente, und das ist nämlich auch sowas, da ich habe Szenen noch im Kopf gehabt, Alter, weil die mich damals halt, keine Ahnung, wie alt ich war, 12, 13, 14, irgendwie sowas, als ich den das erste Mal gesehen habe. Nee, diese Druckkammer, Alter.
Ach so, die Druckkammer, ja gut, okay. Also normalerweise hast du ja, wenn du bei Einschüsse bei Bond-Filmen hast, siehst du ja da nichts. Du siehst ja kaum Blut irgendwie bei Bond-Filmen in Action-Moment, wenn einer niedergeschossen wird. Und hier, Alter, fallen Leute in Häcksler und du siehst irgendwie Blutfontänen rausspritzen, so, weißt du, wo du denkst, Alter.
Nö, das war, jetzt kommst du durcheinander, das war bei Lazenby eben das Ding, wo er in den Schneepflug fällt, meine ich ja.
Nee, hier auch. Mit der Maschine, wo Benicio del Toro dann letztendlich.
Genau, ja.
Das ist,
da ist auch eine Menge Blut.
Dem Moment.
Ja, wobei das verschwimmt dann so ein bisschen im Nebel, ne, aber eben bei Lazenby hattest du das ja auch, dass der in diesen Schneepflug fährt.
Ja, richtig, das ist schon auch eine harte Szene. Raus. Aber hier gab es schon mehrere Kills, wo ich dachte, gut,
hier gibt's halt eben, ordentlich. Das ist es halt, die Summe ist hier, oder wie viel es davon gibt, ist hier einfach deutlich höher und deswegen ist das auch der erste Bond-Film, der ein PG-13-Rating bekommen hat.
Naja, kann ich verstehen.
Aufgrund der hohen Gewalt, die hier stattfindet. Und ich glaube, wir hatten das beim letzten mit Timothy Dalton auch schon, ne, dass der das halt alles eine Spur ernster spielt. Und ja, ist deswegen mit den,
ein bisschen aufgesagt immer bei ihm.
Mit den Sprüchen, das halt nicht so wahnsinnig gut harmoniert, aber dadurch
so richtig,
funktioniert für mich die Action irgendwie halt auch richtig gut. Also, oder ich glaube ihm dieses Rogue-Ding, ne, dass er sagt, nee, das ist mir jetzt einfach, es geht hier um meinen langjährigen Freund, der mir schon so oft den Arsch gerettet hat, so, das ist mir jetzt scheißegal, was MI6 dazu sagt, so, ich muss das jetzt machen.
Mhm.
Ja. Und ja, das war der letzte Film, wo Broccoli mit am Set war, ne?
Okay. Ja, ich fand das Schauspiel allgemein auch ein bisschen, es ging so Richtung B-Film, ging Richtung Videotheken-Action-Film tatsächlich, so gerade am Anfang so Frank McRae und er und sein, und hier Leiter und so, weißt du?
Ey, ganz schlimm.
Das waren schon Momente, halt.
Die anderen CIA-Leute.
Oh ja.
Dieser eine schwarze Dude, der ihm dann die ganze Zeit Sachen erklärt. Alter, hat er schlecht gespielt. Ich auch so, was macht er denn da? Ey? So hart aufgesagt alles.
Ja, ja, das war nicht gut.
Aber ich, ganz ehrlich, ich finde Robert Davi als Bösewicht sensationell.
Ja, der ist immer gut eigentlich.
Weil er das ähnlich wie jetzt, na, ich will gar nicht groß Vergleiche ziehen, aber er macht das halt recht smooth und
keiner
souverän.
Ja.
So, weißt du, der flippt nicht blöd aus oder also nutzt irgendwie jede Gelegenheit, um noch zusätzlich böse zu sein, sondern der sagt, ey, Loyalität ist mir das Wichtigste. Er ist eigentlich voll der Tony Montana, so, obwohl der ja schon auch hart hinter Geld her ist, aber wie er dann halt abgeht, wenn es um die Loyalität
geht. Das finde ich auch geil, genau, das da.
Dann wird es ja hässlich, Alter, und dann hat er da einfach seinen, was ist das, ein Iguana oder was?
Ja, ein Iguana.
Mit einem Diamanten-Halsband, Alter, so, so mehr 80s wird's doch nicht, ey.
Ja, natürlich. Es könnte, deswegen mal sage ich ja, es könnte locker ein Drogendealer aus Miami Vice sein, den Sonny Crockett und Tubbs jagen.
Ja, Alter, er sitzt da mit seinem offenen Hemd mit dem Iguana auf der Schulter, ey, ich wirklich konnte nicht mehr. Also das hat für mich schon auch einen zusätzlichen Unterhaltungswert gebracht, ne? Auch wenn man das natürlich nicht alles wirklich gut finden kann.
Hm.
Ich bin hier echt gut durchgekommen. Und eben, ich hatte viele Momente, wo ich mich halt zurückerinnert habe und dachte, ja Mann, Alter, das war so krass, das Ding mit dieser Druckkammer, wo da jemand eingesperrt wird und dann lassen sie schlagartig die Luft raus. Ey.
Du warst ja auch bei dem ersten Timothy Dalton-Bond, glaube ich, warst du persönlicher als ich. Also jetzt
ja,
so
kann sein, ja.
Retrospektiv muss ich echt sagen, fand ich seine beiden Bonds jetzt nicht so mega krass. Also ich finde den erstens den Bond untypischsten Film, insofern hätte er nicht im Bond-Universum spielen müssen. Mhm. An sich als Film ist er okay, aber ist jetzt auch kein Actionfilm aus den 80s, wo ich sagen würde, Alter, der ist jetzt legendär. Aber ich bin natürlich Fan von Actionfilmen und bin Fan von den 80s. Insofern bin ich hier auch gut durchgekommen. Aber jetzt so richtig krass fand ich den nicht.
Nee, ist er ja auch nicht.
Ja. So viel zum Fazit.
Okay.
License to Kill, ja.
Ja, ja, aber ich finde es gerade im Vergleich mit den ganzen anderen, also auch wenn ich wirklich fest der Überzeugung bin, dass sich dieses Franchise nicht als Binge-Material eignet, weil du einfach das Problem hast, dass da so viel verwischt.
Ist es ja.
Deswegen, das ist das wirklich, wirklich nicht geeignet, aber es ist trotzdem, die interessante Komponente ist halt, dass man diesen direkten Vergleich hat und dann schon eben sowas halt stark auffällt, ne? Weil ich glaube, das wäre mir jetzt, hättest du mich das davor gefragt, hätte ich das nicht so als Alleinstellungsmerkmal erwähnt, dass der eben so wahnsinnig untypisch ist für einen Bond-Film, also dass der eben so als wie so eine krass amerikanische Version von einem Bond sich anfühlt.
Naja, klar. Auch so die Gadgets und so ist ja alles total
super reduziert alles.
Total reduziert, ja. Du hast gar nicht so diese Agenten-Geschichte drin, sondern es könnte auch, wie gesagt, müsste gar nicht James Bond heißen, der Film.
Nee, eben. Vor allem, weil wir halt wirklich gefühlt die erste Stunde sind wir in Key West und das hast du halt sonst nicht bei Bond-Filmen. Bist ja immer unterwegs.
Könnte vor so einem Jason Statham-Film sein, weißt du, wo er gerade bei einer Hochzeit ist und ist der Trauzeuge und dann wird er da reingezogen in so eine Rache-Geschichte. Das ist einer von denen.
Mhm.
Ja. Ja, und stimmt schon auch, aber natürlich die Schauplätze und dass er nicht so rumkommt wie in anderen Bond-Filmen und dann das hauptsächlich dort in der Region spielt, ist schon richtig. Ja, aber Robert Davi ist schon auch cool, weil er sagt so, Alter, bis jetzt hat er sich, jeder wurde irgendwann bestochen und jedem Security-Typen und jedem Cop, den er begegnet, sagt er halt so, ey, 2 Millionen, wenn mich einer rausholt hier, so, weißt du, gilt für alle und kann sich darauf verlassen, so irgendeiner wird geldgierig und wird das machen und ist damit gut gefahren, ist schon auch eine geile Methode.
Ja.
Einfach kaufen. Okay. Grüße gehen raus an Jens, Mann. Das ist
Alter, noch eine Sache, die mir auch so krass aufgefallen ist. Benicio del Toro in seiner Rolle hatte er so ein Springmesser.
Mhm.
Und natürlich, wenn die Situation brenzlig wird oder jetzt anfangen Leute sich zu prügeln und so weiter, zückt er sein Messer. Und das macht er aber jedes Mal auf so eine herrlich dramatische Art. Hast du es noch auf dem Schirm? Der streckt dann so den Arm aus und dann so klack. Und einfach so ein bisschen so Kopf so ein bisschen nach unten und dann jedes Mal das Messer so.
Ja, könnte sein, ja.
Wie so in so alten Filmen, wo sie sich mit Degen irgendwie konfrontieren, zückt er dieses kleine Messer, Alter. Und das fand ich beide Male so herrlich überdramatisch.
Sieht ein bisschen aus wie so eine Staying Alive.
Die Pose, ja, eben voll. So, deswegen, das hatte, ja, voll. Hatte auch ein bisschen was Tänzerisches.
Mhm.
Das fand ich so lustig, weil das halt auch so zu diesem 80s-Ding passt. Also der hat eben so kleine Pathos-Momente, die irgendwie sehr 80s sind, finde ich. Und das hatte irgendwo auch seinen Charme. Auch wenn das jetzt eben nicht der Bombenfilm. Ich hatte den auf jeden Fall in der Ecke besser in Erinnerung.
Hattest du den auch noch besser?
Ja, ja.
Ja, okay. Ich war dann am Ende recht versöhnlich, aber jetzt so mega war der nicht.
Okay.
Hat er schon so, das ist schon wahrscheinlich der B-Film unter den Bond-Filmen. Wenn wir schon bei B sind.
Ja. Okay. Das muss es für mich nicht zwangsläufig schlechter machen.
Nee, nicht schlechter, aber irgendwie auch, du erwartest schon ein bisschen mehr, so, weißt du?
Ja, ja.
Und auch das hier, es kommt ihm wahrscheinlich nicht zugute, dass wir so eine Serie gesehen haben, dass ich davor Goldfinger gesehen habe und Geheimnisse ihrer Majestät, die viel mehr Klasse haben, so, weißt du? Ja. Dann kommt halt License to Kill und denke so, ja, okay.
Hast du die denn auch so chronologisch geguckt?
Ich habe die tatsächlich chronologisch geguckt.
Ach, jetzt echt? Okay, nee, das habe ich nicht gemacht.
Also muss man nicht, aber habe ich jetzt mal in dem Fall.
Okay.
Alright.
Gut, dann Punkte. Mhm. 6,7 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 58, Letterboxd 3,4.
6,5.
Ach, okay.
Von dir?
7.
7 von dir.
Ah ja, jetzt zieht er davon, I guess.
Serie. Die große Serie.
Ja, aber das habe ich mir im Vorfeld schon auch gedacht. Also, weil das ist ja immer tricky. Jetzt gerade, wenn die eben alle so ähnlich sind, die Filme und so, ne, ist dann immer so dieses Feinjustieren.
Ja. Und das ist, also es ist ja, das Bond-Universum ist ja klar, keiner wird hier bei einem Punkt sein von den Bond-Filmen, weißt du, hier ist jetzt nicht so einen komplette Carte Blanche, weißt du, wo du nicht weißt, wo der andere gelandet ist, wie bei einem anderen Film, sondern wir wissen ja auch, wie wir über Bond denken und wie wir zu Actionfilmen stehen und wie wir die Figur finden und so. Und das ist jetzt also ist natürlich schon ein bisschen einzugrenzen, die Punkte. Schauen wir, wie es bei dem nächsten Film ist. Denn wir machen jetzt weiter bei den Pierce Brosnan Bonds. Mhm. Zwei hatten wir schon und jetzt kommt der dritte. Die Welt ist nicht genug. The World is not enough. Für Snake. Lieben Gruß daran, der insgesamt 19. Bond-Film in der Reihe.
Mhm.
Und passenderweise 1999 rausgekommen. Also gut getimed.
Ach so, ja.
Wollen wir mal raten.
Mhm. So, ich bin wieder dran, ne?
Mhm.
Oder?
Ja.
Gut, ich habe mir für dich 6 Punkte notiert, weil ich mir schon vorstellen kann, dass du hier das ein oder andere auszusetzen hast. Auch wenn das für Bond-Verhältnisse sehr weit unten ist.
Interesting. So, ich sage 6,5.
Mhm.
Ja. Großer Regisseur, Michael Apted, hat Gorky Park inszeniert, Gorillas im Nebel und den dritten Narnia passenderweise, den wir neulich hatten.
Den ersten.
Den ersten hat er auch gemacht?
Nein, wir hatten den ersten Narnia.
Ja, wir hatten den ersten, aber wir hatten den Narnia-Film und er hat den dritten gemacht.
Ach so. Meine Güte. Okay.
Ja. Alright. Willst du mal zusammenfassen, worum es hier geht? Pierce Brosnan müssen wir nicht mehr vorstellen, oder?
Nee, eben. Also wobei vielleicht was relevant ist für so die Entwicklung der Geschichten und ne, mit Pierce Brosnan hat das ja dann haben wir auch schon mal woanders besprochen, hat es ja ein bisschen eine andere Richtung eingenommen und Richard Maybaum, der eben bisher sehr viele von den Bond-Filmen zumindest mitgeschrieben hat, der ist halt nach License to Kill, ich glaube, der ist 91 oder so gestorben.
Mhm.
Und deswegen haben wir jetzt hier halt schon auch andere AutorInnen und das könnte mit reinspielen. Also sowieso die Zeit, aus der der stammt, plus dass da halt jetzt vieles anders ist, hat die Tonalität der Filme schon auch, also man hat das gespürt, finde ich. Und da ging es auch mit dem auf jeden Fall los. Also ich bin ja von GoldenEye noch sehr überzeugt und den danach mochte ich ja auch erstaunlich.
Den fand ich ja, da war ich ja sehr überrascht, wie gut ich den fand, ja. Wie nicht anders im letzten Bond-Special, den zweiten, Pierce Brosnan Bond. Ja, und das ist so ein bisschen so eine Staffelübergabe, weil hier wird zum Beispiel auch Desmond Llewellyns Nachfolger eingeführt. Also
ja.
Der taucht hier zwar noch auf, aber Q wird dann in diesem Film von R abgelöst, der von John Cleese gespielt wird. Also zumindest tauft ihn Bond so.
Mhm. Naja, er fragt ihn zumindest, ob er so heißen wird, aber er heißt dann auch Q.
Ach so, ja, genau, ja. Er spielt dann praktisch.
Hier heißt er noch R, ja, aber im nächsten ist er dann Q.
Ja, im Nachspann taucht er als R auf, habe ich noch drauf geachtet.
Ja. Also, wir sind zu Beginn in Bilbao, wo Bond einen Schweizer Bankier trifft, um Geld für einen Sir Robert King zu beschaffen. Das ist so ein britischer Ölmagnat und anscheinend guter Freund von M.
Hm.
Und jetzt geht's um die Identität von einem von einer Person, die einen MI6-Agenten getötet hat. Das ist die Person, von der das Geld ursprünglich geklaut wurde. Und Bond befragt jetzt eben den Sir Robert King nach dieser Identität. Weil King hat dieses Geld als Gegenleistung für einen Bericht bezahlt. Weil das ist so ein Report, den er gekauft hat quasi, weil ihm erzählt wurde, dass er damit Terroristen identifizieren kann, die seiner Pipeline was anhaben wollen. Also es gibt so Terroristen, die den Plan haben, diese Ölpipeline zu zerstören, und King hat dann eben eine Menge Geld ausgegeben, um vermeintlich einen Bericht zu kaufen, wo drin steht, wer das ist. Es stellt sich aber heraus, dass dieser Bericht von der russischen Atomkommission stammt. Und wenig später stellen die fest, dass das Geld, was Bond jetzt zurückgeholt hat, übrigens auch einer der wenigen Momente, wo Bond mal für seine Arbeit gedankt wird, ne? Das finde ich halt schon auch irgendwie interessant. Also er beschafft dieses Geld und der Typ Sir Robert King ist sehr erfreut und bedankt sich. Und dann soll das Geld natürlich wieder ordentlich verstaut werden. Und dann merken die aber, dass das Geld mit Sprengstoff versehen wurde und durch, ja, die haben da diesen Pin, den er trägt, irgendwie manipuliert. Jedenfalls führt das halt dazu, dass das Ding in die Luft geht bei MI6 und damit eben auch Sir Robert King in die Luft gesprengt wird. Und jetzt geht's drum, wer war das? Und da ist eine Attentäterin vor Ort, die Bond dann natürlich sofort verfolgt, und dann gibt's eine ordentliche Verfolgungsjagd auf der Themse mit dem Boot.
Ja, weil das Boot ist aus Q's Labor, wird es direkt irgendwie durch die Wand einfach in die Themse geschossen. Das ist auch ein geiler Moment. Ja.
Dieser Moment, also es gibt sowieso ein paar wilde Momente. Einmal diesen Überschlag, wo er sich vor der Rakete wegzuducken, diese Rolle schlägt. Und dann, wo er einmal unter Wasser taucht mit dem Ding, sich unter Wasser kurz die Krawatte richtet, um wieder hochzukommen. Alter, ich dachte so, chillt doch, ey, übertreibt halt. Also da geht's irgendwie schon los, aber ja, es ist wild. Ja, und dann gibt's eben über die Themse mit dem Boot und dann bis hin zu diesem Millennium Dome, wo die Lady dann versucht, mit dem Heißluftballon abzuhauen. Bond hinterher hängt sich da an das Seil und sie droht, das ganze Ding in die Luft zu sprengen. Was sie dann auch macht, Bond stürzt runter und ist verletzt an der Schulter. Und die Dame ist tot. Und jetzt geht's halt drum.
Er fällt auf so ein Dach, muss man dazu sagen. Also,
ach so, ja, klar.
Er ist nicht 4 Kilometer auf dem Boden.
Nö.
Nicht mal ein Bond würde das
überlegen. Aufgefangen, aber er ist halt hinterher an der Schulter verletzt und damit muss er dann erstmal mit der Ärztin schlafen, um sich wieder medizinisch da das entsprechende Attest zu holen, dass er wieder arbeiten darf. Und auch wie das so convenient, ne, dass die Ärztin auch noch so heiß ist, aber klar. Naja, und jetzt geht's drum, das Geld zurückzuverfolgen, um rauszufinden, wer dahinter steckt. Und das ist dann ein gewisser Renard, der ehemaliger KGB-Agent ist. Und mittlerweile halt irgendwie krasser Hightech-Terrorist, der auch noch eine spezielle Kondition mit sich rumschleppt.
Das ist schon auch interessant, oder?
Ja.
Hat er eine Kugel im Gehirn, die wandert, und er verliert dadurch irgendwie von Tag zu Tag seine Sinne, aber halt auch sein Schmerzempfinden. Also er weiß, er wird eines Tages sterben daran, so, aber
bis dahin
wird er halt immer mächtiger.
Ja.
Und hat dadurch aber auch so ein bisschen was Tragisches, so, weißt du, also so die Figur von ihm.
Und dieser Herr wird von Robert Carlyle gespielt und hat dann
The Full Monty
in der Figur vor einigen Jahren die Tochter von Sir Richard King entführt, namens Elektra King. Und das muss man Bond schon auch immer wieder lassen.
Die Namen, oder?
Die Rollennamen, ja, Alter. Pussy Galore und Elektra King. Ich meine, hallo.
Hallo, Dr. Christmas Jones.
Ja, eben. Die kommt nämlich auch noch auf den Plan. Weil jetzt geht's drum, dass Bond sich mit Elektra King unterhält und sie ihn auf eine Fährte führt, wo Bond dann irgendwann Bekanntschaft mit Dr. Christmas Jones macht. Und das ist die Figur von Denise Richards, die ist sie Atomphysikerin?
Sie ist Atomphysikerin. Oder? Sie ist keine Archäologin, wie ich erstmal dachte, sondern sie ist eine Atomphysikerin, richtig.
Ja, genau. Das Ding muss man kaufen.
Allerdings, ja. Und sie läuft auch rum, als wenn sie zu einer Fraternity Party geht in jedem Moment, und nicht wie eine Atomphysikerin.
Ja, gut. Aber Denise Richards aktuell ja wieder sehr stark in der Presse, weil alle jetzt einen Termin bei ihrem Schönheitschirurgen haben wollen, weil die hat das, was davor ordentlich schiefgelaufen ist, mit den OPs jetzt einmal komplett überholen lassen. Und es ist krass. Also ohne Scheiß, ich bin ja wirklich kein Befürworter von dem ganzen Kram, aber das, was da schiefgelaufen ist, haben die behoben auf eine Art, wo ich wirklich sage, okay, ich bin beeindruckt.
Okay.
Und dadurch ist jetzt halt ihr Typ, der sie operiert hat, der ist halt jetzt für Jahre ausgebucht, so, weil alle halt sagen, okay, einmal das.
Mhm. Einmal das, was sie hat.
Ja, wirklich. Naja, gut, aber hier ist sie natürlich noch in ihrer Prime, kann man fast schon sagen, ne? Wild Things ist nicht allzu lange her und 99 war Denise Richards auf jeden Fall noch ein Teenager-Traum. Ja, dann haben wir eben noch Robbie Coltrane.
Der darf zweimal auftauchen, ja?
Ja, das ist ja...
Das ist Valentin Zukowski.
Der Herr, den ich hier vorhin zitiert habe. Mhm. Ja, John Cleese ist eben R oder dann später Q.
Ja, das fand ich ein bisschen albern. Also der wirkt für mich wie so ein Monty Python-Charakter, den man in einen Bond-Film gesetzt hat. Also er ist natürlich sehr britisch vom Typ.
Ja.
Aber so, weißt du, mit diesem von wegen in der Tür eingeklemmt so und sein Mantel in der ersten Szene... Weiß nicht, Mann.
Ja, ja, also die haben ja, das haben wir das letzte Mal besprochen oder diesmal, das ging darum, dass Q, irgendwann haben sie ja festgestellt, dass so diese Dynamik zwischen Bond und Q halt eben auch eine Comedy-Komponente beinhaltet. Ne? Ja. Und mit ihm wollten sie das offensichtlich noch auf die Spitze treiben. Wie sowieso, wir sind ja jetzt sowieso, was das Bond-Universum angeht, haben sie halt in allen Elementen versucht, das auf Anschlag zu drehen. Also nicht nur, dass jede, die hier mitspielt, irgendwie wahnsinnig schön ist, dann die Gadgets sind halt auch komplett auf Anschlag gedreht und jetzt versuchen sie es dann eben in der einen oder anderen Stelle auch noch mit dem Humor das völlig über alle Maße lustig zu machen und ich glaube, so kommt dann eine John Cleese Besetzung zustande, weil mir geht's auch so, also er wirkt natürlich ein bisschen wie ein Fremdkörper, wobei so in den jetzt eben End-90er Bonds, die sind in vielen Belangen so ein bisschen Comedy, finde ich, also unfreiwillig. Auch, ne? Eben durch so Besetzungen und was dann erzählt wird und so und was dafür, also auch die Momente, die er dann eben überlebt und so, die wurden schon auch irgendwie immer absurder, finde ich. Aber gut. Das ist jetzt so. Und die Dame, die er dann verfolgt auf der Themse, ist Maria Grazia Cucinotta.
Ja, Il Postino.
Ja.
Fans wissen Bescheid.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Ulrich Thomsen in einer recht kleinen Rolle und in einer noch kleineren Rolle. Claude Oliver Rudolph. Und da hatten wir es doch neulich noch voll.
Ja, wo sind die Deutschen, Alter?
Ob der nicht mal auch irgendwie ein Bond-Bösewicht war.
Ja.
Und er war es offenbar, wenn auch nur in einer sehr kleinen Rolle.
Ja, das stimmt, er war es. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Show. Hast du recht.
Ja, und auch dieser Bond hat Razzie-Nominierung bekommen.
Mhm.
Und ja, hauptverantwortlich Denise Richards. Weil es gab eine Nominierung für Worst Screen Couple. Das waren in diesem Fall eben Denise Richards und Pierce Brosnan, aber auch für Worst Supporting Actress. Das ging an Denise Richards. Und ja, klar, also die Fans haben sich natürlich ein bisschen schwer getan mit der Besetzung. Kann man, finde ich, verstehen.
Ja, auch wenn hier ein ziemlich machohafter Spruch an einer Stelle fällt, der mich richtig zum Lachen gebracht hat, daneben von wegen That never happened to the other fellow. Weil er sagt an einer Stelle nach einer Sexszene mit Denise Richards, sagt er, okay, Christmas doesn't come only once a year. Wo ich dachte, Alter, was? Das hat er nicht gesagt. Okay.
Ja.
Das war schon Highlight auf jeden Fall.
Okay, den fandst du gut,
was das Namenswortspiel angeht, dachte ich so, was zur Hölle? Der hat mir gefallen, aber ansonsten ist sie natürlich auch...
Ja, weil sie ja noch,
Besetzung ist
als
ja schon
sie das erste Mal ihren Namen sagt, sagt sie ja noch so, and... Don't even start, I heard all of them. Ne, weil sie in Anspielung auf die Witze, die
all
jetzt
jokes,
kommen,
ja, ja,
so,
genau.
Wo er noch sagt, so, I don't know any doctor jokes.
Und dann, ja, und dann wird sie ja so, dann wird sie ja so von wegen so, okay, den kannte ich noch nicht. So, ja. Weißt du, das war ja so dieser, okay, Kreativblick.
Mhm.
Ja, du hast ja mit Maria Grazia Cucinotta als Assassin, hast ja schon eine sehr attraktive Frau und Sophie Marceau, Alter, als Elektra King und dann Denise Richards, also klar, fahren
das
hier einiges,
halt. Also,
fahren hier einiges auf, definitiv.
Die Optik angeht, haben sie hier das Schönste geholt, was sie finden konnten, also
stimmt
schon,
ja.
Schon krass, ja.
Was ich noch erwähnen würde, ist, dass hier als Sidekick von Robbie Coltrane, als Valentin Zukowski, taucht Drum-and-Bass-Legende Goldie tatsächlich auf. Mhm. Der hier noch besetzt worden ist. Also Das fand ich ein bisschen passender als jemand, als ein anderer Musikstar, der dann im anderen Pierce Brosnan-Film, den wir danach haben, besetzt worden ist. Mhm. Das hat mir hier schon wiederum besser gefallen, dass der hier von Goldie, dass Goldie hier eine Gastrolle bringt.
Ja.
Und ja, wie fandst du das?
Ging so.
Ging so, sagst du.
Ja. Also, weil ich komme halt auch nicht drum rum, hier immer wieder so cringy Momente zu durchleben, und es tut der Sache einfach nicht gut, dass die da in allen Departments eben versuchen, noch einen draufzusetzen. Und ich meine, wir sind jetzt hier im Budget bei 135 Millionen angekommen, ne? Also ist schon Wahnsinn, was aus diesem Franchise geworden ist dahingehend, und das hätte es nicht alles gebraucht. Also vieles, was die hier machen, ist wirklich überflüssig. Viele der Action-Set-Pieces sind trotzdem halt nach wie vor spektakulär, weil wir hatten das ja in dem letzten mit Pierce Brosnan, wo auch gesagt haben, so, hey, diese Motorradsequenz war mörderspektakulär, und hier ist natürlich das Ding mit den Booten auf der Themse ist super spektakulär. Ist
auch die längste Eröffnungssequenz, glaube ich, von allen Bond-Filmen, weil die geht 15 Minuten, diese Bootsverfolgungsjagd auf der Themse. Okay. Also ist schon richtig lange
Opener. Ja, ist fett, auf jeden Fall. Aber sie machen es einem nicht leicht, diese Handlung. Nicht, dass man die jetzt davor in den Filmen immer Mörder ernst genommen hat, aber hier überhaupt mitzugehen.
Die wird doch irgendwann unnötig überladen, die Handlung. Also die Story wird irgendwann unnötig kompliziert.
Und da setzten sie halt, also wollten sie offenbar immer noch mal einen draufsetzen, und das tut der Sache einfach nicht gut. Deswegen verstehe ich auch, deswegen ist es auch spannend, das eben jetzt so komprimiert wieder zu sehen, weil man halt diese Entwicklung dahin auch sehen kann und dann natürlich auch nachvollziehen kann, dass die vor dem Bond mit Craig dann auch irgendwie so einen Cut gemacht haben und gesagt haben, so, jetzt komplett wieder zurück auf Anfang.
Die merken, das geht in eine Richtung, die halt...
Genau, weil das ist völlig gekippt in nur noch mehr, größere Gadgets, immer absurder, noch krasser alles hier. Und dann sich wieder aufs Wesentliche besinnen und das wieder so runter zu reduzieren, das hat der Sache halt echt gut getan. Und ich finde, hier sind wir eben halt kurz vorm Zenit, wo eben das Ding einfach maßlos gekippt ist.
Ja, es geht aber noch steiger, also es gibt noch eine Steigerung.
Sag ich ja. Kurz vorm Zenit, der ist dann wahrscheinlich der nächste, ohne da jetzt zu viel zu verraten.
Der nächste Film ist dann der Zenit, ja, geht in die Richtung, hast du recht. Wobei ich erstaunlich gut damit leben konnte, tatsächlich. Also ich mochte Die Welt ist nicht genug, The World is not enough, tatsächlich.
Und, Ernst?
Ja, okay. Ja, mir hat der gut gefallen. Ich mochte tatsächlich Robert Carlyle als Renard, als den Bösewicht, und ich mochte die Besetzung, ich mochte die Action. Ich saß halt immer noch da und dachte so, Alter, man muss es den Bond-Film halt lassen, so, da fliegt halt so eine Fabrik halt komplett in die Luft, und du siehst, dass die explodiert, und
meinst, die haben das Kaviar-Ding,
die haben da Sprengstoff und so weiter rangesetzt und so weiter, das halt so spektakulär aussieht, und es kommt halt nicht aus dem Computer, und die Action ist halt handgemacht, und diese ganzen Verfolgungsjagden und die Bootszene, weißt du, das Boot soll sich halt irgendwie um die eigene Spirale drehen, das ist halt nicht, es kommt halt nicht aus dem Computer, wie es heute kommen würde, und
das stimmt,
muss man den Bond-Film lassen, und das ist schon geil.
Ja.
Und auch wenn die Story irgendwann unnötig überladen ist, aber ich habe das Gefühl, Brosnan fuchst sich halt immer mehr so in diese Rolle rein. Es ist halt, für den ist immer selbstverständlicher, dass er halt Bond ist. Und hat einen guten Gegenspieler. Ich mochte halt die Bond-Girls. Ich mochte tatsächlich diesen Twist.
Ich fand,
der hat mir gut gefallen.
Boah, Alter, ich finde, Sophie Marceau hat sich hier schon wahnsinnig übernommen mit dem, was sie spielt, Alter. Das
wirklich?
Ist, boah, das war schon auch sehr cringy stellenweise. Also diese ganze Sequenz, wo Bond dann auf diesem Stuhl festgemacht ist. Boah, Alter, was
da kam so Marion Cotillard-Vibes wieder hoch, oder?
Ja, ja, aber genau.
Geht in die Richtung,
so, ja. Dritter Batman, volle Lotte. Ja, ja. Nee, also weil, boah, das spielt die nicht gut, ey. Das
ja, bei einem Bond-Film ist das so, ist doch verschmerzbar, oder?
Naja, aber Robert Carlyle spielt's geil, Alter.
Ja, weil der so, ja, der ist halt so ein bisschen...
Also
so
weißt du, es geht schon, und das, was Denise Richards spielt, ist auch hart, also...
Ja, gut, sie ist auf jeden Fall ein bisschen Fremdkörper, aber... Sie ist halt
Ulrich Thompson fand ich auch gut, auch
den liebe ich,
viel zu klein die Rolle. So.
Den finde ich mega.
Ja, ja, eben, aber weißt du, das ist halt, also was die Inszenierung angeht, halt leider auch wild, was das Schauspiel angeht. Also, dass der Regisseur da nicht mehr eine gemeinsame Tonalität gefunden hat, das finde ich schon krass. Ey. Also, weil Sophie Marceau ist wahnsinnig drüber in ganz vielen Momenten. So, Pierce Brosnan macht sein Ding, aber dann hast du eben Leute, die positiv auffallen, und andere stehen dann halt wirklich schlecht da, so.
Aber irgendwie, man kommt doch trotzdem durch. Also,
ja, natürlich kommt Spaß man gemacht. Durch, aber bei mir beschränkte sich es dann halt eben wieder auf die großen Action-Momente. Hier und da halt ein Spruch, der aber im Kontext dann doch auch eher lächerlich ist, aber halt mich trotzdem zum Lachen gebracht hat. So. Mhm. Aber wirklich ernst nehmen kann ich den nicht.
Ja, das ist auch keiner von den geradlinigen Bond-Filmen, sondern das ist schon wirklich ein ziemlich übertriebener Bond. Also muss man definitiv sagen. Aber und einer, den ich gekauft habe, noch so.
Ja, okay. Ja,
definitiv.
Ja, ich glaube, bei diesen übertriebenen, da bin ich dann sukzessive raus.
Mich auch nicht so an so viel Masur gestört, also.
Echt nicht?
Nee.
Boah, Alter. Also ich finde, zum einen wird es halt auch nicht so erzählt, dass du dann da irgendwann als Zuschauer denkst, boah, was? Sondern es ist also wirklich mit dreimal vorher anrufen, ne? Die Entwicklung der Geschichte. Und was sie da spielt, so dieses, wenn sie davon sich erzählt, dass hier niemand widerstehen kann und so weiter, das hätte man so viel geiler spielen können, Alter. Das ist alles ziemlich dünn.
Nicht gekauft hier von Lee.
Sorry, nee.
Sorry.
Sorry.
Better luck next time.
Ja. So.
Now, by the way, you can read more of my movie reviews on my Letterboxd.
Okay, werden wir machen. Ja, der Bond-Song diesmal von Garbage, was ich auch erfrischend finde, dass sie diesmal eben keine Soul-Sängerin oder keine Größe jetzt irgendwie geholt haben, sondern tatsächlich eine recht angesagte Indie-Band aus den 90ern.
Mhm.
Hat mir gut gefallen. Und der sei noch erwähnt. Ansonsten gehen Grüße raus an Snake. Und war ein verdammt erfolgreicher Film, so wie die anderen Pierce Brosnan-Filme, hat er gut was eingespielt. 362 Millionen hat er dann in die Kassen gespült.
Mhm.
Und hat mit 128 Minuten auch eine okay Laufzeit, aber es gibt auch ein paar. Die sind noch länger, zum Beispiel der nächste.
Aber jetzt überleg mal, was die Marge angeht, ne? Mhm. Wir werden vorhin, was hatten wir beim Connery Bond?
3 Millionen.
3 Millionen und über 50 eingespielt.
Ja.
Also.
Das wird alles.
Digga, die Marge, ne? Und hier sind wir halt bei einer Marge von vielleicht ein 2,5-3-fachen.
Ja, das sind so ganz andere Verhältnisse, ja.
Völlig andere Verhältnisse und trotzdem wurden die Dinger immer teurer.
Mhm.
Und ja, also es ist abgefahren, dass dann wirklich noch einer kam, wo die noch einen draufsetzen wollten. Und ich meine, jetzt hatten wir schon gerade schon 2 Razzie-Nominierungen. Jetzt sind es 3 und noch 3 Nominierungen bei den Stinkers Bad Movie Awards. Also die haben noch einen draufgesetzt. Auch hier wieder in allen Belangen. Denn auch dieser Film ist wieder teurer geworden als der davor. Jetzt sind wir bei 142 Millionen angekommen im Budget. 3 Jahre später, 2002, Die Another Day.
Mhm.
So. Aber wir müssen noch auflösen, wie wir The World Is Not Enough gefunden haben.
Müssen wir.
No. Haben wir die restlichen Punkte schon vorgelesen? Nee, ne?
Haben wir auch noch nicht.
6,4 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 57 und Letterboxd 2,9. Also das korreliert ja schon auch, ne? Der wird insgesamt offenbar auch nicht so gut gefunden, aber du klingst recht versöhnlich.
Ich bin tatsächlich versöhnlich, ich mochte den. Ich bin hier bei einer 7,5.
Digga, was?
Ja.
Wow. Okay. Alter, was? 7,5?
Ja. Also bei dem Brosnan-Film sind wir uns nicht ganz einig, weil ich bei GoldenEye den fandst du ja besser irgendwie als ich. Und
das sind wir uns mal so gar nicht.
Den fand ich ja nicht so doll, aber den letzten mochte ich und den hier mag ich auch.
Okay.
Wollen wir gucken, wie das beim letzten aussieht.
Ich bin mal 5.
5 von dir?
Mhm.
Oh, ja, okay, hier habe ich verkackt.
Nee, ich ja auch, Alter.
Stimmt, du auch, ja.
Beide anderthalb daneben, bam. Nee, du bist immer noch gut vorne.
Guck ja, stimmt, mal. Ist gut für mich, dass du auch verkackt hast.
Ja, aber jetzt musst du einen Tipp abgeben. Das könnte schwierig werden.
Ja, wenn du da schon 5, also rein so von der Logik... Muss hier noch weiter bergab gehen.
Mhm.
Ich sag ne. Alter, okay.
Zögerlich ohne
ja,
Ende.
Das ist der entscheidende Film, Alter. 3,5. Nee, 3,5 für einen Bond-Film, Alter. Das wäre Minusrekord.
Mhm.
4.
So.
Ich mache eine 4 draus.
Mhm. Ich sag 5.
Mhm.
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du hier viel weiter oben bist. Also wenn jetzt hier auch mit 7,5 ankommst, dann verliere ich komplett den Glauben.
Ja, da sieht man mal, wie groß die Range ist bei dem Bond-Film. Ne?
Total, ja. Und was mir hier jetzt so in der Recherche dann vor allem nochmal die Sache schwer gemacht hat, weil ne, ich vergebe dann so deine Punkte unmittelbar, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich halt einfach so ein Bauchgefühl, wie du das gefunden hast und vergib dann so die Punkte. Und dann, manchmal verändert sich da in der Recherche was oder auch einfach, weil ich noch ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann so abgewogen habe und so weiter.
Mhm.
Und jetzt, als ich gesehen habe, wer hier Regie geführt hat, dachte ich dann so, ach fuck, okay.
Alle Filme, die er gemacht hat, fand ich besser als du.
Ohne Scheiß. Also vor allem zum Teil halt auch wirklich mit so einem großen Unterschied, weil dieser Once Were Warriors, so rum.
Ja, die letzte Kriegerin.
Ja. Mhm. Den fandst du ja richtig gut, Alter. Und den fand ich richtig beschissen. So. Und deswegen dachte ich, je nachher ist das jetzt hier so eine Nummer.
Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Aber ich kann mir vorstellen, dass die Sachen, die hier für Razzie-Nominierungen gesorgt haben, allen voran Madonna, dass das sowas für dich auch Faktoren waren, die die Sache ziemlich schlecht gemacht haben. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Madonna hier in irgendeiner Form gut fandest. Wie es zum Song, also wie es mit dem Song steht, weiß ich nicht, weil da könnte ich mir sogar vorstellen, dass du mit dem noch leben kannst.
Jein.
Die also Another Day.
Ich kann damit leben, der ist auch von Madonna, genau, ja. War ein ziemlicher Hit, Die Another Day, und habe ich auch damals im Club gespielt. Aber ist jetzt wahrscheinlich nicht mein Favorite Bond-Song, und ich finde auch, der passt nicht so richtig zu der Bond-Tonalität. Nee,
wird
so
halt eben jetzt sehr poppig, ne?
Ja, sehr poppig und elektronisch und weiß nicht, muss man nicht geil finden.
Ja, und diese drei Razzie-Nominierungen, die waren übrigens alle für Madonna, also eben einmal auch für ihren Song.
Ach, auch für den Song.
Absurderweise okay. Halt auch ein Song, der eine Golden Globe-Nominierung bekommen hat, ne?
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Und sie hat den Razzie als Worst Supporting Actress hat sie gewonnen. Genauso wie den Stinkers Award für Worst Supporting Actress hat sie auch mitgenommen.
Ich glaube, was Filmauftritte angeht, mag ich Madonna tatsächlich nur in einem einzigen Film, und den hatten wir hier, eine Klasse für sich, A League of Their Own. Mhm. Das war, glaube ich, der einzige Film, wo ich mit Madonna leben konnte. Alle anderen, ich mochte Evita nicht. Und
sie dreht ja gerade wieder, ne?
Dreht sie gerade wieder. Also immer, wenn Madonna auftritt, ist das irgendwie cringe.
Ja. Und hier als Fechtlehrerin, aber ja.
Ja, kommen wir noch
das
zu.
Das ist nicht das Einzige, was hier cringe ist. Also wirklich, Alter, hier, hier haben die Sachen ausgepackt. Da dachte ich so, ist das euer Ernst? Also wir steigen ein mit einer Sequenz in Nordkorea. Mhm. Auch ziemlich spektakulär, fliegt einiges in die Luft. Da soll ein Deal über die Bühne gehen, wo Diamanten verkauft werden. Und wie nennen sie es hier nicht? Sie nennen es hier nicht Blood Diamonds, sondern hier wird die ganze Zeit mit einem anderen Begriff Conflict Diamonds, glaube ich.
Okay.
Hantiert. Wie auch immer. Also es gibt dann diese Eröffnungssequenz, wo alles in die Luft fliegt, und die Nummer endet damit, dass Bond gefangen wird. In Nordkorea. Dann da jahrelang festgehalten und gefoltert wird, um dann gegen einen Terroristen ausgetauscht zu werden. Hm. So. Dann gibt es eben diese Übergabe, und Bond ist zurück bei MI6 und wird nun beschuldigt, dass der gebrochen wurde und Informationen weitergegeben hat. Daraufhin haben wir ein ähnliches Szenario wie bei License to Kill, weil James flieht. Und ich glaube, er ist nicht so rogue unterwegs, ne, wie bei License to Kill. Also ihm wird auf keinen Fall diese Lizenz entzogen, aber er muss halt schon erstmal auf eigene Faust dann da sein Ding machen. Und jetzt geht's um einen chinesischen Geheimdienstoffizier, dem er Informationen entlocken muss, die ihn dann nach Kuba führen, wo er auf unsere weibliche Hauptfigur wahrscheinlich trifft. Das ist zumindest wahrscheinlich, wenn es um Spilling geht. Der andere große Name, Halle Berry, spielt hier nämlich Jinx Johnson. Auch wieder so ein Name, ey. Hm. Ja, und dann die trifft er dann nicht das letzte Mal dort. Weil dann geht's weiter zu so einer Insel, wo er einen ganz geheimnisvollen britischen Milliardär namens Gustav Graves trifft, der im Weltraum so einen riesen Spiegel aufgebaut hat. Das Ding heißt Icarus, und er will große, wichtige, mächtige Menschen der Welt davon überzeugen, dass das jetzt die Zukunft der Welt ist, weil er damit halt Sonne dahin transportieren kann, wo sie aktuell nicht scheint. Er sagt, das wird in der Landwirtschaft und sowieso auch dann mitunter auch in der Kriegsführung revolutionär sein alles, weil der mit dem Ding halt eine Menge machen kann und das Ding eigentlich halt auch eine Art Laserkanone ist. Ja. Und dann kommt noch eine andere Dame auf den Plan, Miranda Frost, schon wieder ein Rollenname, ey.
Großartig.
In ihrem ersten Kinofilm Rosamund Pike. Hm. Ja, dieser...
Es gibt sie in Jung. Ja, jetzt wissen wir, wie sie in Jung aussieht. Wir haben uns das, glaube ich, neulich mal gefragt.
Naja, das ist echt krass, war ihr erster Kinofilm. Davor hat sie ein paar Serienauftritte gehabt, und dann kam das. Und dann noch irgendwie 3 Jahre später, glaube ich, Pride and Prejudice und so.
Dann ging's los, ja.
Ja. Gustav Graves wird von Toby Stevens gespielt. Der Sohn von Maggie Smith, der 77 Credits hat, aber eigentlich primär Dinge gemacht hat, die ich nicht gesehen habe und noch nicht sehen möchte, der für mich jetzt auch nicht wirklich auffällig ist in dem, was er da macht. Auffälliger ja, vielleicht auch, ja, ne? Mhm. Auffälliger vielleicht aber auch eben primär wegen des Make-ups, weil durch diese Eröffnungssequenz, wo Bond eine Bombe in diesem Diamantenkoffer hochgehen lässt, fliegen eben unserem Terroristen die Diamanten in die Fresse. Und aus irgendeinem Grund lassen sie die da drin. So, der hat jetzt halt...
Ist halt nicht der schöne Chirurg von Dennis Richards.
Nee, der hier offenbar nicht. Und deswegen läuft Zhao jetzt mit den teuersten Narben der Welt durch die Gegend und wird von Rick Yoon gespielt, den wir auch aus Fast and Furious kennen könnten. Oder ich habe ihn tatsächlich in Marco Polo gesehen. Der 30 Credits ist jetzt, hat jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht, aber ich finde den auch eher schlecht schauspielerisch gesehen. Ja, dann haben wir erwähnt, dass John Cleese jetzt eben Q ist. Michael Madsen taucht als, ich glaube, CIA-Mann auf. Ja. Ne? Der ist jetzt hier so ein bisschen der moderne Felix Leiter wahrscheinlich. Nee, ich meine, die haben halt auch, am gewissen Punkt sind die halt mit von der Partie, weil Halle Berry als amerikanische Agentin da eben
die wird mit von der Partie geschickt, ist. Richtig. Ja. Weil die Amerikaner wollen natürlich nicht nur den Engländern den Ruhm geben, sondern schicken dann Jack so den Counterpart.
Das ist halt auch so geil in dieser Eröffnungssequenz, ne, wo sie mit M besprechen, was wir jetzt machen so und Michael Madsen eben sagt, ja, also wir halten uns da raus, das ist viel zu heikel und sonst was. Die so, alles klar, ich schicke James Bond hin. Und dann so, ja, Moment mal, also wir können das Ding jetzt auch nicht komplett den Briten überlassen. So, ja, okay, gut, dann halt so. Ja, wird's ja überredet. Und dann haben wir eben noch Madonna als Fechtlehrerin.
Ja, als Kirsche auf der Torte. Haben wir noch Madonna.
Ja.
Ja.
Ja, und nicht nur, dass die hier jetzt eben mit unsichtbaren Autos und Eishotels und sonst was daherkommen.
Hör
hier ist auch eine Menge Product Placement mit am Start. 70 Millionen haben 20 Firmen zusammengebracht, um hier ihre Produkte im Film unterzubringen. Damalig ein Rekord. Und da ist schon auf jeden Fall auffällig. So lustig, dass ein paar Kritiker, als der Film rausgekommen ist, den dann Buy Another Day genannt haben, weil da eben so viel Product Placement mit drin ist.
Auch schön.
Ja. Ja. Aber es ist auch wirklich nicht einfach, finde ich, hier so das ein oder andere Ding. Also ich muss sagen, die Gadgets sind noch nicht mal das, was mich hier so wirklich stören. Oder was ich jetzt das Schlimmste finde an dem Film. Es ist nur irgendwie mittlerweile so aufgezogen, dass mich das halt auch alles nicht mehr juckt, was hier passiert. Also ich finde es auch, wir hatten es ja das letzte Mal von diesem Brosnan-Bond, wo ich finde, der hat dem eine düstere Komponente gegeben, die ich so noch nie gesehen habe. Das ist für mich aber schon bei The World Is Not Enough weg gewesen und hier ist es auch gar nicht mehr, findet das alles gar nicht mehr statt. Also hier geht es wirklich nur noch drum, mit welchen Frauen der im Bett landet und irgendwie ist alles so drumherum die eigentliche Geschichte und sein Ziel, irgendwelche Bösewichte platt zu machen, das ist irgendwie so nebensächlich, weil es dann eher darum geht, eben die ganzen Ladies zu retten, die hier in die Bredouille kommen. Ey, und irgendwie, oh. Ja, also nicht gut.
Ich würde es gar nicht runterbrechen auf irgendwas, sondern es ist einfach
schon eine Kombination aus sehr vielen
Dingen. Das ist not my bond. Das ist eine Kombination aus vielen Dingen, die dann irgendwie zu einer riesigen Suppe geführt haben. Das ist erstmal das schlechteste CGI, was ich jemals in einem Bond-Film gesehen habe, Alter. Diese Wassersurf-Szene mit dem Fallschirm.
Boah, die ist so schlimm.
Das ist die Hölle, Digga.
Ja, das ist
die
Hölle. Das ist wirklich, wirklich schlimm.
Dann hast du so ein futuristisches Face-Off-Szenario, wo ich gesagt habe, Digga, warum übertreiben die hier in diesem Bond-Film so? Dann hast du diese Virtual-Reality-Momente, wo ich gedacht habe, boah, wirklich unangenehm. Unsichtbare Autos und Alter, come on. Und dann auch noch so lame Antagonisten ohne Charisma. Du hast halt unterm Strich halt viel Krawall, aber halt überhaupt kein Bond-Feeling. Und wie du gerade sagst, es könnte nicht alles egaler sein, was du hier siehst. Und dann taucht Madonna noch auf. Also es ist, du kommst so von einem miesen Moment in den anderen und denkst dir nur so die ganze Zeit, ist das Kacke. Und das nach einem Pierce Brosnan-Bond, den ich halt tatsächlich gut fand. Und dann kam das hier und du denkst nur so, Alter, es könnte ja nicht alles egal sein, was über diese 2 Stunden 13, die auch noch ziemlich lang gezogen dann wirken, was da passiert. Also der ist wirklich, ist ein Billobot. Ich sehe hier keine 142 Millionen. Also in manchen Action-Momenten, ja, aber
die CGI, weil manches, Alter, ist schon groß und auch hier fliegen große Dinge in die Luft und so. Es ist halt überall, wo die CGI mit zum Einsatz kommt, da sind wir halt auch jetzt einfach in der schlimmstmöglichen Zeit gelandet, ja, dafür. Ne?
Hier wird halt die handgemachte Action komplett abgelöst und das ist halt...
ja, nicht komplett, aber da, wo sie abgelöst wird, finde ich, merkt man halt, dass die einen Arsch voll Geld dafür bezahlt haben, damit das so aussieht, was das halt irgendwie 25 Jahre später halt wirklich eine Vollkatastrophe ist und natürlich Dinge sind, die du heute wahrscheinlich mit dem iPhone besser hinkriegst. Aber damals war das halt State of the Art CGI und die, da siehst du mal, wie weit die 2002 war. Mal so gar nicht, ey. Weil das ist schon schlimm. Also das meiste davon kannst du halt wirklich visuell in die Tonne kloppen. Ey, krass, also diese Surf-Sequenz, die ist wirklich das Schlimmste. Mal davon abgesehen, dass es in Nordkorea keinen Ort gibt, wo du surfen kannst, ist das, wie es aufgezogen ist, wirklich optisch ganz schlimm.
Aber fand ich auch schon wieder geil, so apropos Surfen, der kommt ja direkt am Anfang des Films, kommt ja schon irgendwie in die Gegend angesurft mit seinen Agentenkollegen, wo ich auch denke, also so, was für ein Rundumpaket kann man sein, so jetzt kann er auch noch surfen, so, weißt du, in irgendwelchen krassen Wellen und so weiter, kommt er so rausgesurft, ich denke so, Alter, ja gut, so ein britischer Geheimagent hat natürlich Fallschirm, Surfen, Fliegen, Pilotschein,
logisch,
kann Züge lenken, keine Ahnung, alles. Digga.
Ja, du,
egal welches neue Gadget du ihm gibst, der kann das irgendwie lenken, fahren, mit dem Einrad, Trampolin,
ja,
scheißegal.
Ja, ist auch immer geil, wie er halt jetzt als erstes die Gebrauchsanleitung immer wegschmeißt, ne?
Ja, genau.
Ja, da kann Sean Connery mit seiner Ente auf dem Kopf einpacken.
Da kann er einpacken, ja, das wurde ein bisschen gesteigert. Das
ist schon auch so lustig bei Goldfinger, Alter, dieser Moment, wie er mit dem Vogel auf dem Kopf aus dem Wasser kommt, ey.
Beste Tarnung.
So gelacht, ey. Ja. Und dann aber halt schon auch der Klassiker, ne, er zieht diesen Tauchanzug aus und hat einfach ein fucking Smoking drunter.
Ja, klar.
So legendär. Ja, das ist halt, davon sind wir halt irgendwie ziemlich weg, ey.
Ja, legendär ist das hier definitiv nicht, sondern das ist halt wirklich ein Überbleibsel aus den 90ern fast schon, obwohl der aus dem Jahr 2002
total
ist.
Total.
Und zwar kein gutes.
Ja. Und Lita Mahori, der Neuseeländer, der eben auch Filme wie Next inszeniert hat, ich weiß nicht, was die geritten hat, dem hier den Job zu geben. Also nicht, dass er irgendwas fürs schlimme Drehbuch oder eben für die CGI kann, aber wie es inszeniert ist, das hilft der Sache halt auch nicht.
Ja, schlimmer Bond. Der ist wirklich nicht gut.
Und ich muss gestehen, was die Körperlichkeit von Halle Berry angeht, habe ich das schlimmer in Erinnerung gehabt.
Okay.
Hier und da geht das, aber in der Summe ist die halt...
Also richtig cool finde ich die Figur auch nicht,
nee,
von Jinx.
Echt nicht.
Vor allem heißt Jinx, weil sie am Freitag den 13. geboren ist.
Ja.
Also.
Und weil sie offenbar Dinge jinxt halt. Ha.
Muss man nicht vorher den Namen festlegen?
Was? Nein.
Echt? Man kann das Kind erstmal zur Welt bringen und danach irgendwie einen Namen entscheiden?
Klar, du kannst dir richtig Zeit lassen damit. Je nach Ort.
Okay. Was sollen wir denn draufschreiben auf die Krankenhausakte, wäre mein Problem, wenn ich die Krankenschwester wäre. Ja,
klar.
Da muss doch irgendwas draufgeschrieben werden.
Mhm. Kind von so und so.
Kind 12 oder was?
Ne.
Okay.
Ja, wenn es das dann ist.
Könnte passieren.
Guess.
Technically, you're a goddamn idiot.
Frag mal ODB, Alter.
Ja, da rennen wahrscheinlich auch ein paar rum, von denen er nichts wusste.
Ja.
Ja.
Offiziell kommen wir schon auf 12. Ja. Stirb an einem anderen Tag. Die another day. Würde ich auch sagen. Aber stopp schnell, bitte.
Ja, diese Arbeitstitel, die der auch hatte, ne, in UK und USA, so Beyond the Ice, weil wir ja hier diese große Eissequenz haben. Auch so ein Ding,
ja,
ne?
Und diese,
Bond
diese
kommt da mit seinem unsichtbaren Aston Martin, der mit 1000 Features ausgestattet ist. Und surprise, surprise, der Nordkoreaner hat auch eine Karre, die übelst Faxen machen kann und Raketen schießen und eine Gatling Gun hinten drauf und sonst was, wo du denkst, okay, wo fährt er denn sonst hin? Also, hat man als Terrorist sowas einfach in der Garage stehen? Also, weißt du, ich finde es so, nur damit wir diesen Action-Moment haben können, wo die beide halt übers Eis fahren und sich gegenseitig beschießen und sowieso nichts zur Folge hat. Ey, was ist das für ein Käse, Alter? Und dann eben, also Beyond the Eyes, gut, James Bond 20 ist ja noch ein vertretbarer Arbeitstitel. Juggernaut? So, warum Juggernaut, Alter? Naja, Nobody Lives Forever war aber auch noch ein Arbeitstitel oder einfach abgekürzt halt D.A.D.
James Bond Juggernaut.
Ich weiß nicht, ob Dad so ein guter Name für einen James Bond Film ist, aber wie auch immer. Die Another Day.
Was ist es dann geworden?
Mal wieder einer der Titel, die natürlich auch gesagt werden in genau der Form. Das finde ich auch immer witzig. Also gerade bei den Pierce Brosnan Bonds ist das so, ne? Es wird an irgendeiner Stelle fällt immer der Titel des Films.
Irgendwie schon, ja, außer bei GoldenEye.
Doch, da auch, natürlich.
Ach so, an der Stelle des Films. Ich dachte, du redest vom Titel.
Ja, der Titel wird ausgesprochen im Film.
Ja, das habe ich schon verstanden. Ich dachte, du hast es auf dieses Dad bezogen, dass Dad im Titel vorkommt.
Ach so. Nee, Dad, also D-A-D, ist ja Die Another Day, abgekürzt Dad. Ja, wie auch immer.
Verstehe.
Fand es übrigens auch interessant, so ein Trigger-Effekt gewesen bei den Timothy Dalton Bonds, ne, weil der ja nur diese zwei gemacht hat, dass es mehr Videospiele mit Timothy Dalton als Bond gibt als Filme.
Okay.
Ja, und hier übrigens bei Die Another Day, ne, also Gust of Graves, der eben diesen, also Toby Stevens, der den Gust of Graves spielt, der spielt ja hier den Bösewicht und hat aber im Radio mal James Bond gesprochen.
Ah, ja.
So, damit ist er der Einzige, der im Bond-Universum sowohl Bond als auch ein Bond-Bösewicht gespielt hat.
Jetzt wissen ja, unsere Zuhörerschaft weiß ja natürlich, dass du schon mal gefochten hast und dass du da natürlich ein sehr präzises Auge auf so eine Szene hast. Und jetzt haben wir hier auch eine ziemlich ausgewälzte Fechtszene. Und wie würdest du die...
Ja gut, aber die sind ja
die gut?
Sehr schnell weg vom klassischen Fechten. Ne? Also
ja gut, er nimmt sich dann irgendwelche Schwerter und
genau,
so.
Genau, eben relativ aber schnell wird dann ja alles benutzt, was da
noch... Am Anfang ist es noch ein Degen.
Ja, das fand ich gut.
Okay.
Selbst bei Madonna war ich überrascht, so was ihre Haltung anging. So das bisschen, was man da gesehen hat. Hab die gekauft als Fechtlehrerin. Ja, völlig unverdient.
Völlig
wo
unverdient.
War die Golden Globe Nominierung für Madonna? Für ihre Darstellung? Nee, also das ist schon...
Oscar-Snap.
Ich finde das nicht nur korrekt, sondern halt auch eben sehr bezeichnend für die Entwicklung von dem Franchise. Und ich bin sehr froh, dass danach der Cut kam und wir dann bei Casino Royale gelandet
aber
sind.
Aber was für ein Cut. Also dagegen, jetzt wo wir Casino Royale gesehen haben und wo wir den in der letzten Folge besprochen haben, wirkt er noch viel bodenständiger, Alter, und geerdeter.
Ja.
Nachdem, also wenn das jetzt irgendwie...
Stell dir vor, die hätten da weitergemacht, ey.
Boah.
Dann mit Daniel Craig. Alter, da wäre der Hubschrauber irgendwann oben aus dem Kopf gekommen.
Ja.
Das ist so absurd, ne, was die hier aufziehen. Also, wie gesagt, die Gadgets waren für mich jetzt nicht so komplett das Problem, sondern es ist schon echt die Kombination aus Sachen.
Ja, das ist die Kombination aus Sachen, aber die Gadgets haben nicht geholfen. Ne? Schlimm.
Aber ich finde eben, trotzdem sieht man hier und da, dass der Film einen Arsch voll Geld gekostet hat. Und auch hier sind wieder eine Menge sehr hübscher Ladies zugange. Und der Moment, wo Halle Berry aus dem Wasser steigt, ist halt Hommage hin oder her, trotzdem sehr sexy.
Ursula Andress lässt grüßen.
Muss man ihr lassen.
Mhm.
Und sie macht dahingehend eine gute Figur, aber das ist halt
warum hat sie Messer
sehr
dabei?
Egal. Ja, wahrscheinlich, weil sie da nach irgendwas taucht. Muscheln.
Muscheln muss man rausschneiden, ja.
Unter Umständen vielleicht, ja. Weiß ja nicht, in welchem Korallenriff die da unterwegs ist.
Liefern doch dafür eine Erklärung.
Außerdem, was soll denn so eine Frage, Alter?
What is the purpose of such an intimate question?
Intimate.
Natürlich, völlig intimate.
Jetzt sag mal nicht, dass du nicht eine intimate Dame am Strand fragen würdest, warum sie denn ein Messer im Bikini trägt, wenn sie da raussteigt.
Da würde ich mich aber sowas von fernhalten von solchen Fragen, Alter.
Wärst du nicht neugierig?
Selbst wenn ich es wäre, würde ich es schaffen, das nicht zu fragen.
Okay.
Ja.
Wie gut müsstest du sie kennen, um ihr diese Frage zu stellen dann irgendwann mal?
Ja, vielleicht so eine Woche.
Eine Woche, okay. Ich wollte das mal zeitlich ein bisschen abstecken. Nach einer Woche ist die Frage legitim. Aber nicht direkt, wenn sie aus dem Wasser kommt. Nee, ganz eben. Wichtig.
Nee,
chill mal.
Lässt du dich dann auch auf irgendwelche Vermutungen raus und so. Das kann nur schief gehen. Also.
Okay, ja, du kannst nur verlieren.
Ja.
So, jetzt ist dieser Auftragsfilm beziehungsweise dieser Bond-Film ist von Mr. Pink und wir wissen, dass Mr. Pink sehr Sample-affin und er hat uns natürlich auch zu dem Bond-Film ein Sample mitgegeben, wo Teile des Films in einem Song benutzt worden sind und den spielen wir jetzt mal ein. Hoffen wir, werden nicht geclaimed. Es wird wieder Ravish.
Meinst du?
Glaube ich schon.
You know, I'm always trying to give the planet something in return for what it has given me. Those little shards of heaven known as diamonds. Now, diamonds aren't just expensive stones, they are the stuff of dreams. And the means to make dreams real. Imagine a second sun shining like a diamond in the sky. Let there be light.
Love Parade lässt grüßen. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gesagt habe. Der Song ist richtig scheiße. Aber ich glaube, der Film ist noch beschissener als der Song.
Meinst du?
Ist auf jeden Fall ein knappes Rennen diesmal. Auf jeden Fall ein sehr knappes Rennen.
Okay.
Emerald City heißt das Album. Lucy in Space with Diamonds. Kleines Wortspiel hier auf einen alten Beatles-Klassiker. Heißt die Combo und der Song heißt Diamonds and Dreams. Und da haben sie natürlich die Stelle von Gustav Graves gesampelt, den Diamantenkönig, gespielt von Toby Stevens, der nämlich diese folgende Aussage tätigt und haben einen interessanten Beat runtergelegt.
Ja.
Ja, den wirst du umsonst suchen in meiner CD-Sammlung, den habe ich nicht, den Song.
Beruhigt.
Mr. Pink, wenn du den brauchst.
Okay.
Der ist nicht dabei. Ja, haben wir diesen Lernauftrag auch mal hier erfüllt, diesen Bildungsauftrag und dann können wir zu dem Punkt kommen oder hast du noch irgendwas zu diesem ziemlich desaströsen Teil der Bond-Reihe?
Gucken wir nochmal. Nee, das war's von meiner Seite.
Haben wir schon
alles erwähnt.
Ja, Punkte. IMDb ist bei einer 6,1. Er hat einen Metascore von 56. Letterboxd ist bei einer 2,6.
Ein alles. Spiel haben wir noch nicht erwähnt, ne?
Ach ja, 432 ja. Millionen knapp hat er gemacht. Das auf
was
jeden Fall
trotzdem erfolgreich ist.
Erfolgreich war er, ja. Also die Leute sind ins Kino gerannt. Ich sag ja, die Pierce Brosnan-Filme, in dem Moment, wo abgesägt worden ist, wurden seine Filme tatsächlich auch immer besser von der Marge. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, es geht bergab, sondern wir brauchen jetzt einen neuen Bond, sondern die wollten tatsächlich das Franchise nochmal irgendwie in eine andere Richtung auslegen, weil das hat den Machern und den Leuten und die Rechte daran hatten, das hat ihnen nicht mehr gefallen, in welche Richtung das geht. Das hat nichts mehr mit Ian Fleming zu tun, unsichtbare Autos.
Ja, finde ich gut.
Finde ich auch gut. Also das war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung und schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Dann kommen wir zu unserer Auflösung.
Mhm.
Wie viel hast du dem gegeben?
Ich bin tatsächlich bei 4.
Du bist bei einer 4.
Ja, insofern ist das eine Punktlandung für dich.
Dann haben wir hier das erste Mal, dass wir klingeln bei einem der Bond-Filme des heutigen Tages.
Sehr schön.
Ich bin auch bei einer 4.
Na dann. Ja, und das war irgendwie absehbar, aber es sei dir natürlich sehr gegönnt. Der Punkt geht klar an dich.
Hey. Heute habe ich mal durchgezogen, die Serie.
Ja, ja. Du hast ja allein, glaube ich, 3 Nullrunden hingelegt. Das habe ich nicht einmal geschafft.
Schön.
Deswegen geht der Punkt an dich. Du hast eine 2,5 miese und ich habe deutlich mehr. Mal gucken.
Heute machst du mal den Guess.
4,5 habe ich.
Ja, heute machst du mal den Guess. Das ist ja auch mal was Neues.
Ja. Deswegen demnächst nur noch so.
I don't make a guess until you give me credit card info.
Ist auch schön.
Demnächst nur noch so. Ja, aber er hat trotzdem großen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt sind wir erstmal durch mit James Bond. Es sei denn, ein paar von den lustigen SupporterInnen lassen sich da wieder dahingehend noch was einfallen für die nächsten Monate.
Genau, so viele sind es nicht mehr. Theoretisch hätte man noch Stoff für ein drittes James Bond Special, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch diejenigen, die neu dazukommen sind, wir sind die Bewegtbanausen, also wir reden nicht nur über Bond, sondern bringen auch sonst eine bunte Mischung aus vielen Filmen, die uns unsere Auftragssupporter, die uns bei Patreon und Steady da monatlich unterstützen, die können uns Auftragsfilme aufgeben, die wir dann hier besprechen. Das ist das Konzept.
Ja.
Ab und zu bringen wir auch unsere eigenen Filme und Serien, wo derjenige, wo unser Gegenüber nicht weiß, was wir dann gesehen haben und was wir hier präsentieren. Dann haben wir noch einen riesen Lostopf, wo wir 2 Filme pro Monat rausfischen. Wir haben Videos, die wir von Zeit zu Zeit rausbringen mit verschiedenen Formaten, verschiedenen Inhalten. Und wir haben Sonderepisoden, die wir jeden Sonntag hier rausboxen. Ebenfalls alles hinter der Paywall. Und ansonsten gibt es uns jeden Dienstag um 18 Uhr. So viel zu den Bewegtbanausen. Also herzlich willkommen an die neuen aus der Zuhörerschaft und an die alten, ihr kennt uns.
Yes, that is the exact length of story that men want to hear.
Yes.
All that meat, ain't she the bitter end?
Ja. Sowieso.
Sowieso. Okay.
Und dann sind wir durch. Hat ja, Spaß gemacht.
Ja.
Dann seid gespannt, was noch kommt demnächst. Und jetzt gehen wir eure Auftragsfilme für April an. Und da kann er schon mal vorausschicken, weil die haben wir ja schon alle eingesammelt. Also da ist kein Bond-Film dabei. Um genau. Da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Nächsten also einen Monat, haben wir zumindest einen Monat haben wir Pause.
Mhm.
Aber du kannst ja natürlich trotzdem freiwillig die anderen Bond-Filme angucken, wenn du
Bock hast. Ja, genau. Ich bin jetzt voll im Flow, Alter. Ich drehe durch, wenn ich jetzt keine 3 Bond-Filme pro Woche gucken kann.
Siehst du?
Ja, ja, ja.
Passt doch. Alright. Hast du noch was?
Nee.
Na dann.
Sind wir raus.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.